Mit einem 1:0 Auswärtssieg bei Borussia Mönchengladbach am vergangenen Wochenende endet nun die Fußballsaison 2024-25. Was für eine bewegte Saison, die sich viele Fans, aber auch Spieler und Verantwortliche beim VfL Wolfsburg ganz anders vorgestellt haben. Eine Saison, über die wir jetzt hier reden werden in einem Rückblick XXL hier im Wölferadio.
Wölferadio. Der VfL-Podcast mit Christian Ohrens.
Ich glaube, wir waren gestern in der Kölle und da haben wir uns schon mal alle angeschaut und gesehen, boah, wir können noch gewinnen. Es war auch ein verdienter Sieg, dass auch in der schwierigen Situation, in der wir uns befinden, dann ein sehr, sehr ordentliches Auswärtsspiel gemacht haben. Wir haben uns heute Morgen nochmal getroffen, haben dann die Spieler verabschiedet, die uns leider verlassen. Wünschen allen dann einen schönen Urlaub. Das ist das Wichtigste auch mit den Familien, die über das ganze Jahr immer sehr viel leiden müssen unter uns. Wollen uns darauf jetzt voll fokussieren, so gut wie möglich auch vorbereiten für die Vorbereitung. Und dann starten wir die neue Saison und nur das ist das Ziel.
Maximilian Arnold zum Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach und das Statement gab er am vergangenen Sonntag ab auf der Bühne beim Fanfest in der Volkswagen Arena und Maximilian Arnold war ja nicht nur auf der Bühne zu sehen und zu erleben, er hat sich mit einigen weiteren Spielern ja auch unter die Gäste gemischt, gegrillt, Getränke ausgegeben und so weiter und so fort. Das nenne ich mal wirklich einen Saisonabschluss mit Fannähe und darauf werden wir aber auch im weiteren Verlauf dieser Folge noch eingehen.
Wölferadio. Rückblick.
Was für eine bewegte Saison beim VfL Wolfsburg. Das Problem mit der Bewegung ist allerdings immer, Bewegung kann in mehrerlei Richtungen geschehen. Es kann aufwärts gehen, Richtung Europa und es kann auch wieder abwärts gehen, Richtung Abstiegszone. Das Ziel war eigentlich ganz klar. Die Bewegung, in Anführungszeichen, sollte Richtung Europa gehen. Leider kriselte es einmal wieder mehr beim VfL Wolfsburg. Und über diese sehr bewegte Saison 2024-25 werden wir jetzt hier sprechen im Wölferadio. Und zwar heute mal nicht mit der berühmt-berüchtigten Kitchen Gang vom lieben Lenny, sondern mit unserem Podcast-Team. Und darum begrüße ich jetzt erstmal hier bei mir Dennis Lindner.
Hello.
Und natürlich the Podcast-Master himself, Lenny, hallo.
Ja, das ist die richtige und korrekte Anrede. Fühle mich sehr geschmeichelt, vielen Dank. Es ist aber tatsächlich so, dass ich nicht nur die Kitchen Gang immer häufig zum Saisonrückblick bemüht habe, sondern wir durchaus in wechselnder Besetzung unterwegs gewesen sind. Aber ich glaube, wir drei haben noch nie gemacht, richtig?
Nein, bei uns drei in dieser Konstellation gibt es ja auch noch nicht so lange.
Von daher. Genau, deswegen. Premiere, Weltpremiere im Wölferadio, wie Malte jetzt sagen würde, insofern.
Ich finde auch, wir müssen nicht zu bescheiden sein.
Nein.
Bescheidenheit ist was für Lumpen, ne? Oder nur Lumpen sind bescheiden, sagte schon der große Hans Albers.
Und der muss es wissen.
Genau.
Wo hat der nochmal gespielt? Ich glaube, ne, so Victoria Hamburg oder so.
Ja, genau, irgendwie sowas war
Abbeck da. Uhlenhorst.
Ja, genau.
Sowas so Teutonia Ottensen oder so.
Ja, aber wir driften schon wieder ab, Christian. Bring mal ein bisschen Struktur rein hier, Herr Moderator, gefälligst.
Ich würde erstmal so ein allgemeines Stimmungsbild einholen. Saison ist beendet. Wir haben die Saison noch mit Ach und Krach mit einem letzten Sieg über die Bühne bringen können am vergangenen Wochenende. Und wenn ihr jetzt so mal die Saison Revue passieren lasst, wie geht's euch jetzt?
Super. Wir sind von den Socken.
Ja, wir sind von schon vorbei, die Sendung, ey. Naja, okay. Ja, Dennis, fang du ruhig mal an.
Ja, ich, also prinzipiell war es eine Saison mit vielen Highlights für mich. Leider hat die Mannschaft nicht immer mitgespielt. Also gerade die Rückrunde, das muss ich euch nicht erklären, war echt harter Tobak. Die Hinrunde war auch schon nicht so spaßig, aber da hat es wenigstens von den Punkten her noch richtig gut geklappt. Die Rückrunde war dann echt eine harte Nummer. Und wenn man gesehen hat, was jetzt in den letzten Wochen noch alles passiert ist an Umwerfungen und Sachen, das hat schon anstrengend gemacht. Und ich muss ernsthaft sagen, dass ich jetzt gerade so einen Moment habe, wo ich denke, ach, Sommerpause ist auch mal ganz gut.
Hätte ich geteilt, die Einschätzung, oder hab sie tatsächlich, spätestens seit dem Moment, wo es eigentlich um nichts mehr ging, da ist runtergefahren worden bei mir, innerlich, möchte ich mal sagen. Aber insbesondere auch inzwischen könnte es auch schon wieder losgehen nächste Woche, wenn es nach mir geht. Also insofern, wahrscheinlich ist es richtig, was Dennis sagt, lass jetzt mal alle ein bisschen runterkommen und ein bisschen Abstand reinbringen. Aber ansonsten, glaube ich, können wir uns dann, oder was bleibt uns auch anders übrig, als uns auch wieder zu freuen auf die neue Saison? Kann ja nur besser werden, sagen wir es mal so.
Wir haben gestern hier ernsthaft schon geguckt, wann ist DFB-Pokal, wann ist der erste Spieltag der neuen Saison, ja. Also wir können es eigentlich auch kaum abwarten, dass es jetzt wieder weitergeht, weil das ist so wie so ein ganz scheußlicher Cliffhanger in der Lieblingsserie, ja. So Season-Ende, letzte Folge und man weiß nicht, wann kommt die nächste Staffel und dann enden die das Ganze nicht mit einem Happy End, sondern scheiße offen. Und so fühlt es sich irgendwie gerade an. Es sind viele Baustellen, es sind viele Fragezeichen da und du kannst es eigentlich gar nicht erwarten, wieder was Neues zu lesen, zu hören und dass es irgendwie weitergeht. Und ich meine, diese Situation haben wir schon öfters gehabt, seien wir doch mal ehrlich. Aber irgendwie ist so die Spannung bei mir auf die bevorstehende Saison jetzt, frag mich nicht warum, größer als so die letzten Jahre. Keine Ahnung.
Naja, also erstmal, wir sind ja auch noch nicht durch, muss man ja ganz ehrlich gestehen. Wir haben klar, quasi haben wir die Saison hinter uns gebracht, aber es sind ja jetzt noch ganz spannende Zeiten, ja. Also erstmal brauchen wir einen Trainer, ja, und dann brauchen wir natürlich auch noch ein paar Spieler, beziehungsweise wird es ja sehr interessant sein, wer uns jetzt dann in den nächsten Wochen dann auch verlassen wird. Also das ist wahrscheinlich auch so dieses Gefühl, ne, wo dieser Cliffhanger, klar, was das Sportliche angeht, noch ein bisschen jetzt auf sich warten lässt, dass wir da weitermachen können. Aber langweilig, also ich rechne nicht mit einem langweiligen Sommer. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ich glaube, das kann dieser Verein auch irgendwie nicht. Einfach mal so entspannt durch den Sommer gehen. Irgendwas muss immer los sein. Und dieses Jahr ist es halt so viele Baustellen. Da wird einiges zu tun sein. Also ich hoffe, PC hat seinen Urlaub jetzt schon aufgebraucht, dass er jetzt sich richtig reinknien kann, um das alles hinzubiegen.
Da hat er auch jede Menge zu tun. Hat Lenny ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Vor allem, glaube ich, dass die größte Frage aller Zeiten mal wieder, ja, wer wird der neue Trainer? Es gibt ja wohl erste Gerüchte und Namen, die so im Raum stehen. Und ich bin echt gespannt, wird es einer von denen oder wird es einer, mit dem wir überhaupt nicht gerechnet haben, den wir gar nicht auf dem Zettel haben? Man weiß es einfach nicht.
Naja, also ich glaube, das verdichtet sich ja alles immer auch so ein bisschen. Ja, und in so einer Situation setzt du normalerweise auf was Vertrautes. Also da wirst du jetzt, glaube ich, keine Wundertüte machen. Kann ich mir bei Christiansen irgendwie nicht vorstellen. Und das riecht schon danach nach einer dänischen Lösung, möchte ich mal sagen.
Spreche ich auch erstmal, ja?
Den Eindruck habe ich auch, dass es in die Richtung geht, also dass es jetzt keine großen Experimente gibt, dass es in letzter Zeit bei uns ja auch nicht so wahnsinnig gut gelaufen mit den Experimenten und von daher vielleicht ein dänisches Modell, mal gucken.
Ja, und ich habe das ja unter der Woche schon bei den Kollegen von meinem Sportpodcast, also bei Fever Pitch Podcast auch gesagt, wichtig ist jetzt bei der Trainerpersonalie, dass da auch einer kommt, der Bock auf Wolfsburg hat. Ja, also ich wünsche mir da so eine Lösung. Gut, aus dem eigenen Nachwuchs werden wir jetzt keinen generieren, so wie es Freiburg gemacht hat mit Schuster. Ja, aber so eine Mainzer Lösung, wo da, ich sag mal, auch so ein No-Name kommt, der da, ich glaube, Jan Schildwächter hat es gesagt in einem Podcaster-Special zu Hasenhüttler, zündet den Verein da an. Der hat Bock, da zu sein. Der hat was mit dem Verein vor, so ungefähr. Und sowas wünsche ich mir für den VfL Wolfsburg auch.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also ich sag mal, so einen Karrieristen fände ich dann auch nicht so geil, wenn der wirklich nur mit dem Ziel hierher käme, nach einer Saison, wenn sie gut läuft, wieder wegzugehen, sondern wirklich das Prinzip Aufbau auf längere Zeit was herstellen. Da bin ich zufrieden. Es muss dann auch nicht gleich für die Champions League reichen. Ich bin mit einer ruhigen Saison zufrieden, die vielleicht nicht so extreme Ausschläge hat.
Ja, wenn er nach einem Jahr geht und ähnlich erfolgreich war wie Xabi Alonso, dann würde ich das tolerieren wollen.
Okay, da würde ich ein Auge zudrücken.
Aber auch nur dann. Also, aber auch nur dann. Ja. Ich würde mir einfach auch dahingehend wirklich mal ein bisschen mehr Konstante wünschen. Das ist ja so eine allgemeine Bundesliga-Krankheit, dass, wenn es nicht gut läuft, ist der Trainer weg. Und der Trainer ist oftmals schon nach einer Saison weg oder nach einer und drei Spieltagen oder sowas in der Art. Und einfach mal so ein bisschen Ruhe. Ja, einfach mal so ein bisschen Ruhe, Konstante, Verlässlichkeit und vielleicht auch mal so ein bisschen nicht gleich nach drei verlorenen Spielen den Krisenstab einberufen. Das würde ich mir generell so ein bisschen im Fußball wünschen und auch beim VfL Wolfsburg. Und ich glaube, das war aber auch so ein bisschen das kleine Problem der hinter uns liegenden Saison. Man ist ja in die Saison gestartet, noch nicht mit dem konkreten Ziel Europa. Das Ziel Europa kam ja dann erst später. Und ich habe mich über all die Spieltage hinweg immer gefragt, warum? Warum muss man gleich wieder nach den Sternen greifen? Hätte es nicht auch mal so ein bisschen, ja, bisschen mehr Gelassenheit auch getan und uns vielleicht auch mal ganz gut getan am Ende? Vielleicht war dieser Griff nach den Champions League Sternen wieder so ein bisschen das, was uns am Ende vielleicht auch mehr geschadet hat als genutzt. Wobei, naja, was heißt Champions League? Also Europa League.
Ja, ich glaube, also von Champions League hat, glaube ich, gar keiner gesprochen am Anfang. Ich meine mich zu erinnern, dass damals, als dann Peter Christiansen auch bei der ersten OFC-Versammlung mit da gewesen ist und da, wie gesagt, relativ frisch sich da auch vorgestellt hat vor den Fans. Und ich glaube auch Sebastian Rudolph als neuer Aufsichtsratschef, die haben aber beide vom Ziel Europa schon relativ früh in der Saison gesprochen, beziehungsweise sogar vor Saisonbeginn, dass das, ist ja dieser Dreiklang, möchten europäisch spielen, wir wollen eine Euphorie entfachen, ja, und die Fans letztendlich dann auch wieder anstecken und wir wollen offensiven Fußball spielen. So, also ein Fußball, der begeistert. So, das waren so die drei Sachen, die ich da vor der Saison bereits schon ausgemacht habe, die so auch kommuniziert worden sind aus meiner Sicht, also nicht nur hinter vorgehaltener Hand, was ja eigentlich auch folgerichtig ist, hab's ja auch schon oft genug gesagt, du zahlst ja nicht für Platz 6 und sagst dann, oh geil, wir sind Elfter am Ende der Saison, aber ich glaube, das stand schon relativ fest, ich weiß nicht, wie es, Dennis, hast du das anders wahrgenommen?
Nee, also ich hab so wahrgenommen, dass das, also für mich war das die interne Ansage. Also ich war bei der OFC-Versammlung nicht dabei, deswegen habe ich das nicht so mitgekriegt. Aber also für mich war eigentlich klar, dass die gesamte Konstellation darauf hinzielte, den berühmten nächsten Schritt zu machen und mit Hasenhüttl halt ja wieder zurückzukommen, in die Spur zu kommen und dann auch relativ schnell die Mannschaft ein Stück nach vorne zu bringen. Und das hat ja auch eine Zeit lang, sah es ja auch so aus, als würde genau das funktionieren. Und ja, jetzt geht es halt daran zu analysieren, warum denn das doch nicht geklappt hat.
Tja, ein Fußball, der begeistert. Wir steigen mal so ein bisschen in die hinter uns liegende Saison ein mit einem Spiel, das mich persönlich schon begeistern konnte, nämlich das Auftaktspiel, gleich der Burner schlechthin gegen den FC Bayern München. Ja, weiß ich noch wie heute, am 25.08. nach halbwegs durchzechter Nacht sind Lenny und ich dann mit dem übervoll besetzten ICE von Hamburg nach Wolfsburg gefahren.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Mit Zugverspätung und wo wir die Zeit eigentlich bei netten Gesprächen im Bordbistro verbracht haben, weil kein anderer Platz frei war.
Ja, richtig.
Und das weiß ich noch, wie man so schön sagt, weiß ich noch wie heute. Das war wirklich so ein Spiel, das hat ja so einiges ins Rollen gebracht. Das war das berühmt-berüchtigte Friedhofsstimmungsspiel, ja. Wobei ich das persönlich gar nicht als Friedhofsstimmung damals empfand, um das nochmal aufzugreifen. Also ja, war da etwas von den Socken, als ich das gelesen habe. Nun sitze ich ja auch direkt über der Nordkurve im Block 64 oder so schräg über der Nordkurve und da kriegst du ja eigentlich alles so mehr oder weniger mit, was auf der Kurve so passiert, auch akustisch. Und
wenn da einer genau zuhört, dann ja wohl du. selbst wenn dir das nicht auffällt, dass da irgendwie Stille gewesen ist, dann weiß ich nicht was, und da sage ich mal ganz ehrlich, ab der Nummer hatte der Hasenhüttl bei mir verschissen. Sage ich jetzt nochmal deutlich. Also die, so eine Nummer rauszuhauen nach dem ersten Spieltag, wo du eine Mannschaft wie Bayern München ja ordentlich bespielt hast, aber dann am Ende durch die, ich sag mal, durch die individuelle Klasse und ein bisschen eigene Schusseligkeit, ja, dann vergeigt hast, das dann am Ende dem Publikum anzuhängen. Ja, also da habe ich schon gedacht, also Junge, was hast du denn geraucht da?
Ja, ich weiß ja nicht, wie die Stimmung sonst so in Österreich ist oder keine Ahnung, aber ja, aber trotz alledem, ja, das war ein Spiel gegen den Angstgegner, wo man im Vorwege schon dachte, oha, das kann was werden, das wird eine Bewährungsprobe, nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für den noch sehr neuen Trainer. Und damals nach Spielende habe ich gedacht, okay, das Ergebnis kann sich trotz alledem sehen lassen. Gegen die Bayern kann man auch so knapp ruhig verlieren, auch zu Hause. Wir haben wirklich alles gegeben. Und als Auftaktspiel gegen Angstgegner in der neuen Saison war ich schon mal, sag ich mal, sehr, ja, sehr, sehr friedlich gestimmt. Wie ging es euch?
Ja, ich hatte dasselbe Gefühl. Ich habe mir aber von Anfang an, also wenn man den Spielplan anguckt, wir sehen das ja jetzt in den nächsten Spielen, wir haben anfangs so viele von den vermeintlichen Top-Mannschaften gehabt und ich habe mir immer ein bisschen Sorgen gemacht, dass man sich da so ein bisschen drauf ausruht. So, ne, knapp gegen Bayern verloren, das kann ja mal passieren und gegen, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge noch ist, da sind aber genug andere starke Mannschaften dabei gewesen. Da hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass man sich da so ein bisschen einlullen lässt. Und das Bayern-Spiel war aber dann, wenn man es gesehen hat, war es so, dass ich dachte, naja, nee, aber das passt schon. Also das ist gut, die Mannschaft ist voll drin. Lovro Meier hat 2 Tore gemacht, der scheint auch wieder besser eingesetzt zu werden als noch unter Kovac. Deswegen bin ich da auch optimistisch rausgegangen. Und ja, deswegen, also wie ihr auch sagt, diese Erinnerung an den Friedhof, das hatte ich ganz verdrängt, aber das war wirklich auf allen Ebenen auch völlig unsinnig, das am ersten Spieltag zu machen. Ein bisschen merkwürdig das alles nach so einem eigentlich starken Spiel.
Ja, wir haben ja war ja nicht mal ein Drittel, ne? Aber so, wenn man sich da, ich nenne es jetzt mal Spielpakete anguckt, hat da jeder bei der Auslosung jetzt fast gesagt, also als der Spielplan rauskam, gesagt, oh, das wird jetzt kein leichter Auftakt in dem Sinne. Du hast eigentlich Spiele vorne drinne mit Bayern gegen Leverkusen, gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, ja. Da kannst du, wenn es dumm läuft, auch mal mit 0 Punkten dastehen. Und ach, siehe an, so kam es dann letztendlich auch. Das heißt, du warst ja im Grunde quasi gezwungen, dann die Spiele gegen leichtere Gegner, gegen Kiel und gegen Bochum, die da ja so drumherum gelegen sind, zu gewinnen. Und genau das ist ja eingetreten in dem Sinne. Aber ein Punkt, und das könnt ihr mir mal erklären. Wäre die Saison anders gelaufen, wenn der blöde Knutzen von Kiel, tschüss und Wiedersehen in der zweiten Liga, ja, wenn er den Lovro Meier nicht krankenhausreif getreten hätte
im 100%. Zweiten Saisonspiel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Glaubst du, dass die Saison anders gelaufen wäre?
Also es wäre wahrscheinlich, wären wir trotzdem nicht deutscher Meister geworden, aber ich glaube schon, dass das wirklich ein ganz herber Schlag für die Mannschaft war, weil das wirklich ja der zentrale Mann offensichtlich in der Planung war, der ja sich dann praktisch für den Rest der Saison verabschiedet hat, mit ganz wenigen Ausnahmen.
Aber ist das so, Dennis, tatsächlich ist es der geplant, weil der ja überhaupt nicht zu dem Stil, insbesondere wie ein Hasenhüttl damals hat, spielen lassen wollen, ja, der hätte doch da überhaupt nicht reingepasst, der ist doch viel zu langsam für das, was Hasenhüttl spielen lassen möchte oder wollte.
Ja, nee, das ist auch nicht ganz verkehrt, das stimmt, ich überlege gerade. Ja,
also deswegen, also wie hätte er in dieses System, also hätte er wirklich den Zehner dann gegeben und vorne Amura und Thomas, wäre das der Plan gewesen? Ich hatte ja auch schon bei der Trainerentlassung gesagt, so richtig war mir der Plan gar nicht bewusst, weil wir auch angefangen haben vor der Saison, ihr erinnert euch vielleicht an diese Diskussion um die Dreierkette, ja, wo die ganze Vorbereitung Dreierkette, Dreierkette, Dreierkette war und im ersten Saisonspiel aufgrund von Verletzungen, ja, haben wir dann mal geschmeidig umgestellt, ja. So, und dann haben wir dann hinten mit Fischer, Borneau, Cesiger, Augsburg hab ihn selig und Kaminski gespielt haben. Ja, das war ja so, das war ja der Auftakt in der, das war ja ein 4-2-3-1, was er da gespielt hat. Und in der Vorbereitung haben wir immer so ein 3-5-2 oder 3-4-3 eigentlich gespielt. Ne? Da hat ja Patrick Wimmer vorne noch gegen Bayern ja auch Mittelstürmer gespielt. Ja,
ja.
Ich kann richtig dran erinnern. Also ja, planvoll war das nicht, ne?
Nee, das stimmt schon. Und ich glaube, über Wolfsburg und die Dreierkette kann man auch echt, also Bände schreiben, weil wie viele Trainer haben das schon probiert und sind auf vielen Arten gescheitert. Und jetzt war es dann auch Hasenhüttl.
Ja, genau. Aber am Ende haben wir ja dann durchgespielt in dem Sinne. So, und dann hast du halt die Situation gehabt, ne? Und die Spiele, die hättest gewinnen können gegen Frankfurt, hast du aus meiner Sicht noch mit am besten ausgesehen. Das hat dann halt Marmoush besorgt, das Ganze, ja. Auch froh,
Ja.
dass er weg ist, in Anführungsstrichen. Und die Situation war dann halt folgendes, dass wenn das, und das war das, was ich auch aus dem Inneren damals wahrgenommen habe oder aus dem Vereinsumfeld. Wenn du nicht gegen Bochum gewinnst, dann wird es für den Trainer schon mal eng, das erste Mal in dieser Saison. Und da reden wir vom 5. Oktober. Ja, also das war schon relativ früh, wo das nicht ganz sattelfest klang. Ja, und ja, danach haben wir eigentlich ja, fast eine gute Serie hingelegt, aber auch mit Höhen und Tiefen. Ja, wie gesagt, Bochum wurde gewonnen, Bremen, dieses unsägliche 2:4, war für mich das schlechteste Saisonspiel. Zumindest in der Hinrunde auf alle Fälle. So 0-0 auf St. Pauli, auch mit ein bisschen Glück. Und dann kam so ein Game Changer, wenn du mich fragst. Nämlich mit dem Pokalsieg gegen Dortmund. Ja, so das, danach sind wir durchgestartet. Ja, und analog, auch mal an euch gefragt, analog ist das, was uns da den Schub gegeben hat in der Hinrunde. Ja, weil danach haben wir nämlich gewonnen Augsburg, gewonnen Heidenheim, gewonnen Union, gewonnen Leipzig, ja, so. Und genau wie uns das jetzt Schub gegeben, das den Schub gegeben hat, hat uns das Pokalspiel in Leipzig den Stecker gezogen in der Rückrunde oder für die Rückrunde. Wie seht ihr das?
Ganz klar. Klar, man dachte so nach Bayern und so, den Spielen, die du gerade erwähnt hast, um Gottes Willen, was ist da los? Dann kam der verdiente, wenn auch sehr späte Sieg in der nächsten DFB-Pokalrunde und dann ging es erstmal wieder aufwärts, wo auch viele dachten, wow, was ist jetzt mit den Wolfsburger los? Auch viele Fans. Und dann kam wieder das DFB-Pokalspiel, was wieder alles veränderte, wo man sich dann schon fragte, warum? Also was war da los? Ja, man kann natürlich jetzt nur mutmaßen und man kann nicht da in die Köpfe schauen, aber sehr auffällig war das irgendwie schon. Und ab dann war es ja wirklich so ein Wechselbad der Gefühle.
Ja, also dieses Pokalspiel hat wirklich wehgetan und das hat auch mir, also ich habe rund um das Pokalspiel oder kurz nach dem Pokalspiel mit den Kollegen von Millerton aus St. Pauli die Spielvorbereitung gemacht und der hat sich dann schon ein bisschen lustig gemacht, weil ich halt echt immer wieder auf diesen Punkt gekommen bin, weil es mich so massiv geärgert hat, dass man so sackdumm mit dieser scheiß VAR-Handspielauslegung oder eben nicht VAR-Handspielauslegung, ich weiß gar nicht mehr, wie rum es war. Auf jeden Fall hat man uns basically rausbeschissen aus dem Pokal. Und das hat, ich glaube, sowohl uns Fans als auch der Mannschaft sehr wehgetan. Wie es aber sein kann, dass das eine professionelle Bundesligamannschaft so aus der Bahn wirft, ein Spiel so unglücklich zu verlieren, das steht noch wieder auf einem ganz anderen Blatt. Also da muss intern auch irgendwas gewesen sein oder so. Ich weiß es nicht. Irgendein Stimmungsumschwung. Ganz
Also
merkwürdig.
ich sag mal, am Ende waren wir nie so gut, wie es in dieser Phase in der Hinrunde nach dem Dortmund-Pokalsieg gewesen ist. Und wir waren aber auch nie so schlecht, vor allen Dingen auch dann zum Ende der Saison gewesen ist. Das ganze Gebilde, und das ist vielleicht die Frage, die wir uns stellen müssen, dieses ganze Gebilde ist fragil gewesen. Man hat sich in ganz, ganz vielen Fällen, ich sag mal, sowohl in die positive Richtung als auch in die negative Richtung, ich will nicht sagen, sofort irgendwie anstecken lassen. Ja, aber warum? Das ist echt, also was ist da offensichtlich, ne, ist in der Truppe oder in dem Verein etwas, wo du sagst, du bist nicht gefestigt in dir selbst, dass du dich sofort, wie so ein Fähnchen im Wind, puste und dann entweder schiebst dich einen Berg hoch oder aber es haut dich vom Fahrrad. Und also bin ich heute nicht hintergestiegen. Ihr?
Nö, das ist immer das mit dem Wolfsburger Fahrstuhl, den wir hier auch öfters mal im Podcast schon erwähnt haben. Irgendwie scheint immer an irgendeiner Stelle jemand den Knopf nach unten zu drücken. Und wir waren wieder mal nicht schnell genug, zu reagieren, dass wir noch weiter hochfahren möchten. Und ich, manchmal aus Resignation, obwohl ich ja sonst eigentlich mehr der Optimist bin, habe ich schon gesagt, Mensch, wir sind doch eigentlich schon Fahrschulfahren in Wolfsburg gewohnt. Aber trotzdem nervt und ärgert einem das ja trotzdem irgendwie. Weil man es einfach nicht verstehen kann.
Ja.
Es geht ja nicht ums Wollen. Also ich würde es gerne verstehen, ja. Also. Aber
Ich sag dir das, was das ist. Da komme ich ja immer, da komme ich mit dem, die Älteren unter den Wolfradio-Zuhörern werden sich erinnern. Ich komme bei sowas immer mit Morbus Wolfsburg. Und zwar in dem Moment, wo du denkst, es läuft, in dem Moment, wo du der Meinung bist, ah, jetzt haben wir einigermaßen, ne? Machen die den Schritt weniger. Und ich weiß nicht, und das ist seit Jahren so, egal wer da auf dem Platz steht und egal wer auf der Bank sitzt und egal wer da außerhalb das Sagen hat. Das ist eine Sättigungskurve, die geht mir viel zu schnell nach oben. Und ich weiß nicht, warum. Weil, und ich mache das auch mal an einem Beispiel fest, du hast dann die Spiele, diese Serie hingelegt, von der wir gerade gesprochen haben. Ne? Du hast nach dem 1:1 gegen Augsburg, gegen Heidenheim gewonnen, gegen Union gewonnen, auch so ein bisschen mit Ach und Krach, hast dieses grandiose Spiel gegen Leipzig abgeliefert, hast Hoffenheim souverän aus dem Pokal gekegelt und hast dann dieses wahnsinnige Spiel mal wieder gegen Mainz, 4:3, 90+4, Jonas Wind, ja, und danach hast du gedacht, uns kann keiner mehr was. Und wisst ihr noch, welches Spiel danach kam und wie das gelaufen ist? Könnt ihr euch noch daran noch erinnern?
War das Freiburg?
Das war das Spiel gegen Freiburg, ach, wo du nach einer halben Stunde so ungefähr eine halbe Stunde war, müsste ich jetzt nochmal genauer nachgucken, aber dass du da ein 3:0 ja, hingelegt hast, und zwar in der, erste Halbzeit warst du noch gut unterwegs, da hast du gedacht, das läuft, dann machen die, ich will nicht sagen aus dem Nichts, das 0-1, das 0-2, ich glaube zweimal so nach Standardsituation, und in der 61. das 0-3. Und da denkst du dir auch so, was ist denn hier los? Ja? Und dann fängst du noch diese Aufholjagd an mit diesem Fallrückzieher-Tor von Swanberg. Könnt ihr euch daran noch erinnern? Dieses geile Teil?
Ja.
Wo du denkst, ne, so von wegen so. Und dann geht's nämlich los. Dann lügst du dir wieder in die Tasche. Nämlich im Sinne, wir waren ja eigentlich nicht die schlechtere Mannschaft und mit ein bisschen Glück und so weiter. Das stimmt auch. Hätten wir tatsächlich fast noch einen Ausgleich erzielt und so weiter. Ich glaube, da war irgendwie noch mal Latte im Spiel oder der Freiburger, der Keeper hat noch mal mega gehalten. Ja, das ist alles, wo ich sage, da hat man sich in diesem Moment besser gemacht, als man war. Und insbesondere, weil dann kam ja das Spiel, das waren ja so die beiden Partien vor Weihnachten. Ich glaube, da hat man sich schon relativ zügig in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Ja, und hatte sich das schon gedacht, ah, wir spielen ja schon eine geile Hinrunde, eine der besten der Vereinsgeschichten. Reicht dann auch, offensichtlich. Und dann hast du so eine, so kommt es mir jedenfalls vor, immer an dieser Stelle. Ja, und dann spielst du nach Hause gegen Dortmund, wo du ja auch noch, also erstmal hast du dir ja im Pokal geschlagen, das sollte dir ja da Rückenwind letztendlich geben. Und dann spielst du aber auch noch eine halbe Stunde in Überzahl, ja, am Ende, weil der noch eine rote Karte kriegt, der Pascal Groß. Und vorher hast du aber in der 25., in der 28., in der 30. auch wieder 0-3 hinten gelegen, ja. Und dann gab es noch so eine Mini-Aufholjagd, Dennis Wawro da noch mit dem Tor, ja. Aber du hast trotzdem aus dieser Nummer mit rote Karte und Überzahl und so weiter, hast du auch wieder nichts gemacht gehabt. Und dann bist du im Weihnachtsurlaub gedacht. Ja, sag ruhig.
Was man auch nicht vergessen darf, das war nicht das Dortmund, das zum Schluss jetzt noch den Sprint auf den Champions-League-Platz geschafft hat, sondern das war das Dortmund, wo ich dachte, das einzig Positive an dieser Niederlage ist, dass Niko Kovac, wer war denn vorher Trainer? War das noch Terzic? Shahin. Da dachte ich so, geil, der einzige Vorteil unserer Niederlage ist, dann bleibt Shahin noch länger in Dortmund und das kann nur gut für uns sein. Naja,
Ja, und dann, History will tell it, ja, so, genauso ist es dann auch tatsächlich gekommen. Und dann ist, dann hast du dieses Spiel zweimal vor Weihnachten auch vergeigt, ja, so ungefähr. Klar, du hast immer noch eine super Ausgangslage gehabt und hast immer noch eine gute Hinrunde gespielt, beziehungsweise kamen ja noch zwei Spiele in der Hinrunde mit Hoffenheim und mit Gladbach, die waren dann nur im neuen Jahr. Also da warst du gut unterwegs. Aber das hat dann schon wieder so gezeigt, so, okay. So, und dann, und das ist dann wieder das Ding, hat man sich offensichtlich wieder am Riemen gerissen in dieser Mini-Winterpause da, ja, und ist dann mit zwei Siegen, ein bisschen holprig in Hoffenheim und mit das Überzeugendste in der Saison, Mönchengladbach, da 5-1 aus dem eigenen Stadion gefiedelt. Ja, so. Und weil du genau wusstest, wenn du die beiden Dinger nicht ziehst, vernünftig, danach kommt ja wieder dieses Hammer-Auftaktprogramm mit Bayern, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart. Ja, und das ist dann immer so der Punkt. Diese Mannschaft braucht aus meiner Sicht kontinuierliche Arschtritte. Weil sonst passiert nichts. Oder weiß nicht, wie ihr das seht.
Nee, das Ding ist ja auch, dass, also einerseits kann man das auf ganze Saisonabschnitte beziehen, was du sagst, aber andererseits, ich meine, wir haben ja ein paar Spiele kommentiert, selbst während der Spiele ist das so. Wenn die zu früh in Führung gehen oder wenn sie in Führung gehen, dann kann man zugucken, wie die Abwehrreihen spätestens 45 Minuten später, also in der zweiten Halbzeit, nach und nach wieder zurückgezogen werden, bis es dann nach hinten losgeht. Obwohl, die spielen die perfekte erste Halbzeit, machen so viel richtig, machen nur das Tor nicht, was passieren kann. Aber statt in der zweiten Halbzeit so weiterzumachen, denkt man sich, nee, das reicht jetzt. Also wir haben denen in der ersten Halbzeit wirklich gezeigt, was wir können. Müssen wir in der zweiten nicht auch noch machen. Und so verschenkt man so viele Punkte.
Ja, das ist ja, die große Krux dieser Saison mal wieder gewesen. Wir haben im wahrsten Sinne des Wortes unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Christian, bist du noch da?
Ich bin wieder da. Ich bin gerade rausgeflogen. Das habe ich noch nie gehabt. Also WhatsApp hat sich komplett geschlossen. Ich musste... aber das kann ich, glaube ich, ganz gut trotzdem zusammenschneiden. Denn das sollten wir trotzdem hinkriegen.
Okay.
Also es fehlt,
weil wir hier einen ziemlich großen Monolog gehalten haben gerade.
Also es fehlt, wenn nur die letzte halbe Minute. Ich war recht schnell wieder on air.
Gut, das war nur da, wo Dennis gesprochen hat. Das
ja, das merkt eh keiner, wenn der weg ist.
Junge, Junge, Junge. Hart, aber herzlich hier.
Ja, wie sich das gehört. Da wird auch nichts geschnitten, sag ich dir.
Nee, mach ich auch diesmal nicht.
So, ja, aber wir waren uns ja quasi gerade einig, Arschtritte müssen verteilt werden auf und offensichtlich auch neben dem Platz. Aber wenn wir dann nochmal so, ich sag mal jetzt auf das, was dann kam zum Auftakt der Rückrunde, das war ja, naja, durchaus nochmal tauglich, ja, sagen wir es mal so. Also gegen die Bayern. Ne? So die übliche Klatsche abgeholt in München, wo du denkst, oh, warum wieder so mutlos, warum, also Klatsche war es ja nicht, erst der 3-2 da mit Amura, Doppelpack und so weiter, hast dann verloren. Du Goretzka, ich glaube, der hat einmal in der Saison 2 Tore gemacht, das war natürlich gegen uns, so ungefähr, ne? Aber ich meine, 27% Ballbesitz und 72% Passgenauigkeit in München, da kannst du natürlich auch nichts reißen, wenn du da nicht mal auch mal ein bisschen versuchst, mutig nach vorne zu spielen. Ja, aber es war auch wieder so ein Ding, wo du sagst, ja gut, weil jetzt, ne, sind ja schon Schlimmeres gewohnt in München. So. Und dann hast du so ein grütziges 2-2 hingelegt gegen Kiel, wo du auch schon wieder gedacht hast, oh, warum tust du dir eigentlich so schwer? Du bist doch eigentlich ganz gut gestartet. 2 Siege, Hoffenheim, und gegen Gladbach und dann ist wieder so ein, ne, Bayern jetzt mal als Bonusspiel in Anführungsstrichen ausgeklammert, das wird ja auch immer gerne so kommuniziert, da musst du ja nichts holen, wo mich das schon immer massivst ankotzt, ja, so ungefähr, dass wenn man dann sagt, ja, da muss man nichts holen, ja, wann willst du denn mal was holen, wenn nicht mal in so einer Phase dann auch in München, ja, und dann holst du in Frankfurt einen Punkt, gegen Leverkusen holst du einen Punkt, ja, in Stuttgart gewinnst du. Und dann gibt es diese umgekehrte Situation, wo du denkst, ach guck mal, jetzt haben wir tatsächlich gegen die Truppen auch mal was geholt, wo wir in der Hinrunde nichts geholt haben. So, geil, vor allem der Auswärtssieg in Stuttgart, das war in sehr beeindruckender Manier. Ja, und dann 1-1 zu Hause gegen Bochum. Da war es schon wieder so, das war jedes Mal, wenn du das Gefühl hattest, es geht einen hoch, ja, gibt's dann den Downer, so nach dem Motto. Das ist immer der Tritt ins Kontor.
Ich wollte auch nochmal auf das Spiel gegen Kiel zu sprechen kommen, wo sie ja wirklich eine erste Halbzeit zum Vergessen gespielt haben, die wirklich unter aller Kanone waren. Dann kommen die aus der Halbzeitpause und spielen die Sterne vom Himmel, spielen 25, 30 Minuten lang absolut perfekten Vollgasfußball, müssten eigentlich 5-1 führen, aber machen dann nur das 2-1 und, oder nicht, wie war das? Doch, sie machen das 2-1, glaube ich. Und dann lassen sie das aber wieder laufen, weil ist ja jetzt durch das Ding. Und lassen Kiel wieder reinkommen. Das ist halt die Übersicht über die Saison auf ein Spiel wieder runtergebrochen.
Ja, sehr gut zusammengefasst, Dennis, finde ich auch. Das war tatsächlich so, du hast, da war so eine, ich glaube, so eine Standardsituation, Zetsch oder so, bringt da Kiel in Führung und Wimmer und Wind drehen innerhalb von 2 Minuten nach der Halbzeit das Spiel und die Sportschau hat hinterher getitelt, Kiel bestraft Wolfsburger Chancenwucher. Mhm. Ja, in einem Spiel mit 22-5 Torschüssen für Wolfsburg, mit einer Passgenauigkeit von 89%, mit einem Ballbesitz von 71%. Ja, also fast exakt dieselben Werte, die Bayern gegen uns hatte in dem Spiel, wo wir diese Spiele dann halt verlieren. Ja, und Kiel nimmt bei uns einen Punkt mit. Mhm. Ja, und das ist tatsächlich vor allen Dingen auch zu Hause, das hast du aus meiner Sicht richtig beschrieben, zu Hause das Ding gewesen, wo du die Saison in Sand gesetzt hast. Und das hat sich da, spätestens da, mit so einem grützigen Unentschieden in Kiel, wo du den Gegner nicht killst, wo du alle Möglichkeiten hast, alle Karten liegen für dich. Ne? Und du setzt da den Granghahn mit Vieren, setzt den in Sand.
Ich habe mich so, so geärgert. Es war ja ein Abendspiel, Freitagabend. Ich habe mir auf gut Deutsch den Arsch abgefroren. Wie viele andere auch. Ja, ich bin nach Wolfsburg gefahren, dachte mir auch, guckst du dir das Spiel an, hatte frei, beziehungsweise passende Schicht und konnte dann endlich mal wieder im heimischen Wohnzimmer sein und dann kriegst du da so eine, wie ihr es gerade so schön gesagt habt, so eine Grütze serviert. Ich meine, beim 1-2, beziehungsweise beim 2-1, dachte ich erst so, jo, jetzt hinten dicht machen, jetzt nichts anbrennen lassen, vielleicht doch noch mal eine Chance aus dem Chancenwucher, denn das war es ja am Ende tatsächlich. Nutzen haben wir nicht, wir haben tatsächlich noch einen kassiert. Und ey, du bist nach Hause gegangen mit Fragezeichen auf der Stirn oder mit, na, ich will nicht sagen, einer Wut im Bauch, aber man hat irgendwie sich gefragt, boah, wart ihr irgendwie schon im Wochenende oder was war da los?
Also ich kann sagen, ich bin mit Wut im Bauch nach Hause gegangen, weil es wirklich, also nach diesem 2 Tor nach der Hälfte, ich glaube direkt danach gab es noch einen Pfostenschuss und also Kiel war praktisch schon auf der Heimreise und man hat dann irgendwie so nach 20 Minuten nochmal angerufen und gesagt, kommt nochmal zurück, wir machen noch was. Und dann haben die Kieler halt diesen Ausgleich erzielt. Auch wieder aus dem Nichts und ich glaube aus einem Abspielfehler oder so. Also wirklich, man hat sich so geärgert, weil man hätte halt nochmal den Kontakt nach vorne herstellen können in der Tabelle oder den aufrechterhalten können, aber ja, und durch so leichte Punkte.
Es war mal wieder vor allem, und das ist so eine VfL-Krankheit, die uns seit auch ungelogen 2 oder 3 Saisons irgendwie ereilt und die wir irgendwie nie richtig in den Griff bekommen. Das Unterschätzen von Gegnern, die spielerisch oder sagen wir zumindest mal tabellarisch unter uns stehen, die man eigentlich rein rechnerisch und chancentechnisch eintüten müsste, vor allem zu Hause. Und wir kriegen es nicht hin, da vernünftig frühzeitig einen Fuß in die Tür zu bekommen, beziehungsweise ins Tor. Und das ist auch so eines der Dinge, die ich nicht verstehen kann oder will. Ja, das ist so ein Ding, das ist das zu viel Selbstsicherheit? Ist das irgendwie so ein bisschen Selbstunterschätzung, Überschätzung, was auch immer? Ja, egal wer es ist, ob es Augsburg war, ob es jetzt Kiel war oder St. Pauli oder was weiß denn ich wer. Irgendwie haben wir ein Problem mit solchen Gegnern, die irgendwo eigentlich ganz weit unten stehen. Natürlich, die haben, denen geht es um was, denen geht es um Klassenerhalt und so weiter und so fort. Denen geht es natürlich um jeden Punkt, aber hey, wir wollen nach Europa. Uns hat es gefälligst auch, um jeden einzelnen Punkt zu gehen. Aber ich habe gerade bei diesen Mannschaftstypen das Gefühl, das vergessen wir da gerne mal.
Na, die Mannschaft hat es ja beantwortet. Die haben ja gesagt, genau gegen solche Gegner ist dieser Selbstanspruch offensichtlich so hoch nach dem Motto, man overpaced, man will zu viel in dem Sinne. Und hat das dann quasi auch, ich glaube Arnold und Gerhard haben das beide, glaube ich, gesagt, dass man dann verunsichert ist, wenn es nicht gleich klappt. Ja, so nach dem Motto, wenn du die nicht gleich an die Wand spielst und dann das Publikum auch noch unruhig wird. Ja, deswegen hat der Arnold, ich glaube, so oft wie er in der Saison gesagt hat, wir müssen Geduld haben. Ja, das ist ja so einer der Punkte gewesen, die insbesondere nach diesen Heimspielen. So, jetzt muss es aber klappen. Aber jetzt muss es aber klappen. Aber jetzt muss es aber mal klappen. Dass das eben dann halt dazu geführt hat, dass es nicht geklappt hat. So, und das, da sind wir wieder bei dem Punkt, das Gebilde ist halt offensichtlich fragil, dass du eben dir, egal wie, ne, auch wenn du Kiel dir quasi fast aus dem Stadion spielst, ja, und aber trotzdem nur einen Punkt mitnimmst, gegen Bochum quasi das Gleiche. So, und dann kommt auf einmal Heidenheim, ja, da kommt St. Pauli, ja, und dann kommt, kommt Freiburg. Gut, Freiburg als Europapokal-Aspirant ist dann nochmal eine andere Geschichte, ja, aber dann gehst du halt dahin und denkst du, ah, scheiße, und dann, auch wenn das heute wieder nicht und so weiter. Und da sage ich ganz ehrlich, das ist dann Aufgabe vom Trainerteam, A, die Mannschaft stark zu reden und B, Lösungen zu entwickeln, weil du, das waren ja alles exakt dieselben Spiele. Kiel, Bochum, Pauli, Heidenheim, die sind ja alle fast identisch bei uns angetreten. Das war ja quasi ein Abziehbild. Ja? Mannschaften, die nichts fürs Spiel tun, hinten drin stehen und vorne auf eine Standardsituation hoffen oder auf einen Konter. So. Und das hat uns diese Saison, weil zwischendrin das, wo wir eben vorhin schon drüber gesprochen haben, das Pokalviertelfinale da, der Beschiss da, wo sie uns da über den Tisch gezogen haben, dass das sozusagen der Neckbreaker war.
Ja, wir müssen Geduld haben. Das Problem ist diese, ja, du kannst recht haben, dass es vielleicht so eine Art Selbstüberschätzung auch ist und die führt ja auch in anderen Berufszweigen gerne mal zu Fehlern, nicht nur im Fußball. Aber hey, Geduld haben ist schön und gut, habe ich auch gerne, habe ich auch viel, wenn es am Ende belohnt wird. Aber dieses Thema ereilt uns ja nicht erst seit Hasenhüttl da ist, sondern ereilte uns auch schon unter Niko Kovac, ereilte uns auch schon unter, ach, den Trainern davor. Ja, das ist ja ein Phänomen, was wir irgendwie nicht rauskriegen. Und das macht einen irgendwann, macht einen das rasend.
Ja. Zumal ja, also man kann ja sagen, was man will, aber die Qualität ist ja da, um solche Spiele, also spielerisch wäre eigentlich alles da, aber irgendwie fehlen dann die Lösungen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir dieses Jahr nochmal wieder einen Rückschritt gemacht haben, was das Bespielen von der tiefstehenden Abwehr angeht. Da wurde so viel rumgehühnert und teilweise dieses langsame Verschieben mit den Bällen, wenn halt kein Raum zum Konter da war, dann fehlten ganz oft die Ideen, die man denen eigentlich mit an die Hand hätte geben müssen, um solche Spiele halt zu gewinnen.
Sogar noch ein anderer Aspekt, den ich da noch mit reingeben würde. Und zwar, die Mannschaften, da zähle ich jetzt auch mal so Spiele wie gegen Augsburg, die wir 1-0 verloren haben, gegen Union Berlin, was wir 1-0 verloren haben, ja, Pauli, Heidenheim, Bochum und so weiter, habe ich schon erwähnt. Zwischendurch dieses durch den Sieg von Marius Müller in Bremen, wo wir dann nochmal so einen kleinen Ausschlag nach oben, Zuckerli nach oben hatten, ja, das sind Spiele gewesen, wo uns der Gegner auf sein Niveau runtergezogen hat. Die Mannschaft konnte damit nicht umgehen, weder mental, weil vielleicht sie gedacht hat, also eigentlich, jetzt müssen wir doch mal, und dann vielleicht ein bisschen verkrampft hat. Auf der anderen Seite, ja, jetzt müssen wir doch mal, weil wir sind ja eigentlich auch ganz klar besser und wir können ja ganz, wir sind spielerisch besser und dann passt das schon so ungefähr und dann den Schritt vielleicht auch weniger gemacht hat. Und dann haben die uns Stück für Stück ihr Spiel aufgedrückt und dann hast du diese Dinger eben nicht gewonnen, beziehungsweise sogar sang- und klanglos auch verloren, weil das war ja auch nicht so, dass du gegen Augsburg, gegen Heidenheim oder Union das Spiel das Gefühl hattest nach dem 0-1 Rückstand, oh, das gewinnen wir hier noch hoch. Die Mannschaft ist so gefestigt, dass sie das dreht. Das war nicht der Fall, wenn ihr mich fragt.
Nee, im Gegenteil. Also man hatte immer gleich ein schlechtes Gefühl, wenn es sich in diese Richtung entwickelt hat. Dann, also ne, wie du sagst, die Mannschaft lässt sich runterziehen und man konnte denen auch dabei zugucken, wie sie immer mehr verzweifelt sind an der Spielweise und immer weniger mit dem Ball anfangen konnten. Und wenn dann ein Tor gefallen ist, dann stand man immer schon in der Kurve und dachte, oh Gott, das wird heute ein richtig, richtig super Nachmittag.
Und diese Anfälligkeit, insbesondere nach Standardsituationen, wo du genau weißt, dass genau diese Mannschaften da ihre Stärken drin haben, ja, und du dann im Zweifel immer dem Rückstand hinterherlaufen musst oder so weiter. Wenn dann noch so individuelle Fehler dazukommen, wie das Ding gegen Augsburg, wo Wawro, den ich eigentlich noch zu den Besseren in dieser Saison zählen würde, ja, da einfach mal so einen 50-Meter-Pass einfach mal blind in die Sturmspitze so unterschätzt, dass er da über den Ball latscht und dann steht der Stürmer frei vor der Kiste, ja, dann sind das natürlich alles Killer. in irgendeiner Form. Ja, davon kannst du dich, und das kann ich sogar nachvollziehen, nur ganz, ganz schwer erholen. Vor allen Dingen, wenn du dann immer das Gefühl hast, oh Scheiße, jetzt schwimmen mir aber die Fälle weg. Ja, und dann will ich sagen, ergibst du dich so ein bisschen in dein Schicksal. Ja, dann kommt so ein Spiel wie gegen RB Leipzig, wo du nach 46 Minuten 0-3 hinten liegst. Ja, du warst bemüht, aber die waren halt eiskalt und haben dir halt die Dinger da um die Ohren gehauen im Zweifel. Hast du auch gesehen, im 1 gegen 1 machst du zwei Fehler im Spielaufbau und zweimal fällt das identische Tor. Ja, und dann machst du zumindest, bemühst du dich, ja, und haust noch mal alles rein und startest mal wieder eine Aufholjagd. Ja, wo du auch, wenn der Gulaschi nicht so einen guten Tag gehabt hätte, da hättest du vielleicht sogar noch einen Unentschieden geholt. Also die Moral wirkte da intakt. Aber wir müssen natürlich darüber reden, wie kann es denn sein, dass du gegen so eine Truppe mit solchen individuellen Fehlern, die sofort bestraft werden auf dem Niveau, wie das überhaupt passieren kann. Ja, sind das Unkonzentriertheiten? Bist du da verunsichert? Klar, hast dreimal in Folge irgendwie 1-0 verloren, da ist das Selbstbewusstsein nicht da. Aber genau dann muss ich doch erstmal, und da sind wir wieder beim Trainer, da muss ich doch eine gewisse Stabilität erstmal an den Tag legen. Oder nicht? Da muss ich erstmal gucken, dass ich keinen kriege. Und nicht drei bis zur 46. Minute.
Ja, exakt das.
So ist es.
Also man braucht so eine Grundstabilität, die halt auch mal, ich sag mal, im Sturm bestehen kann. Und nicht nur auf glatter See irgendwie das Boot oben. Oh Gott, wo kommt denn die Metapher jetzt her?
Geil, da hat er sie wieder, die Metaphern.
Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das Schiff muss man eigentlich auch mal ein bisschen in unruhiger See fahren können. Und ich glaube, ganz ehrlich, wir haben sowohl auf als auch neben dem Platz, müssten wir die Leute haben, die genau das können. Also so Spieler, die halt ihre Meinung wiedergeben, die ein bisschen Ruhe reinbringen, aber offensichtlich fehlte irgendwas, irgendein Baustein, irgendein Punkt. Ich weiß nicht, was es ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach der Abschied von Riedle Baku in der Winterpause ist. Das wäre, glaube ich, viel zu einfach. Bloß damit
auf da.
Ja, ja.
Das war das nächste Mal, wo der Trainer bei mir verschissen hatte, so einen Spruch zu bringen. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, wie kann ich mich denn, gut, da habe ich schon oft genug drüber echauffiert, ja, und sagen, wie kann man denn ernsthaft behaupten, das lag an diesem einen Spieler? Das ist ein Offenbarungseid für mich selber, wenn ich dann keine Antwort habe, ja, in dem Zusammenhang. Und es erklärt auch nur bedingt, ja, warum du gegen Leipzig da nach 46 Minuten 0-3 hinten liegst.
Ja, exakt.
Und mal abgesehen davon, anfängst, mutig Fußball zu spielen.
Ja, und es ist ja jetzt auch nicht so, dass Leipzig mit dem neuen Rechtsverteidiger plötzlich in die Champions League eingezogen wäre. Also der ist sicherlich keine Stärkung. Ja. Warte, ich muss kurz nachgucken.
Ja. Nein, sind nicht mal europäisch dabei, so nach dem Motto. Also, wie gesagt, also nachdem wir den Unterschiedsspieler Riedle Baku an Leipzig verscherbelt haben, ja, so ging es bei uns den Bach runter. Also also ernsthaft, wenn ich mich da hinstelle und so eine Begründung abgebe, dann muss ich wirklich mal fragen, bin ich da auf dem richtigen Stuhl?
Man muss auch mal ganz ehrlich sagen, also ich mochte Riedle Baku immer sehr gern bei uns, aber man muss auch mal ganz ehrlich sagen, der hat genau zwei gute Halbserien gefühlt gespielt. Und das war die erste und das war die letzte, die er bei uns hatte. Und dazwischen war so viel graues Mittelmaß, dass es schon ein bisschen unverschämt ist zu sagen, an dem hing's.
Ja, ja. Naja, und dann hast du so eine Situation gehabt in Mainz, ne? Dennis, du wirst dich erinnern, Ostersamstag, ja, wo uns da Dominik Kohr, ja, da noch so ein Ei ins Nest legt, weißt du, wo er da angeschossen wird, nach der Standard.
Ja. Ja.
Und wo wir vorher dieses Mega-Ding von Maximilian Arnold hatten und am Ende Dennis Wavro noch einen reinschädelt. Ja, mit so einer Willensleistung in Anführungsstrichen, wo du aber auch nicht das Gefühl hattest eigentlich, das Ding gewinnst du jetzt hier noch hoch. Also das war so ein, ich will nicht sagen, ein glücklicher Ausgleich hinten raus. Ja, man hat sich dann sozusagen nicht in sein Schicksal ergeben, wie in den Spielen da auch davor. Ja, aber da lustigerweise titelt die Sportschau, Mainzer Chancenwucher wird bestraft. Kennt er da irgendwoher die Schlagzeile? Ja, ja. Und dann waren wir es mal in dem Zusammenhang, die dann mal, ich will sagen, aus dem Nichts dann hinten raus nochmal ein Türchen gemacht haben. So. Mhm. Und aber auch das kannst du nicht mitnehmen, weil du dann zu Hause gleich, oder kannst du auch nichts draus ziehen, weil du das nächste Heimspiel in den Sand setzt, mit dem 0-1 gegen Freiburg, einer frühen roten Karte, Maximilian Arnold, auch so Ausdruck der völligen Übermotivation. Jetzt müssen wir was reißen, jetzt müssen wir ein Zeichen setzen, jetzt müssen wir die auch niederkämpfen, jetzt müssen wir da endlich mal einen Heimsieg einfahren. Ja, hat auch nicht funktioniert. Ne?
Nicht so richtig. Ja. Ich meine, man könnte jetzt hier noch mal ganz kurz das Schiedsrichterthema aufmachen, weil ja Dominik Kohr ja nicht nur uns dieses Tor reingemacht hat, das nicht hätte zählen dürfen, wie die DFL vermeldet hat. Er hat uns auch noch Paredes kaputt getreten mit einem Foul, das einfach mindestens genauso rot war, wie das Max gekriegt hat. Aber das würde jetzt zu weit führen. Aber es ist halt genau diese Phase gewesen. Man hat gegen Mainz richtig gut angefangen eigentlich mit dem Tor dann es weiter aufrechterhalten, nur kurz vor der Halbzeit sich ganz plötzlich ja, kalt einseifen zu lassen und dann, wie du sagtest, also ich bin, um ehrlich zu sein, nicht mehr davon ausgegangen, dass da noch groß was geht, umso mehr habe ich mich gefreut über das Tor von Dennis Wawro, aber man war dann schon wieder in dieser, ja, in dieser Duckhaltung ist man eigentlich durch die Spiele gegangen, also man war eher so, ja, wenn es okay wäre, würden wir vielleicht einen Ausgleich machen und man hat nicht einfach alles versucht da reinzuwerfen und das ist schade und überflüssig.
So ist es.
Christian,
ja.
Und ich auch.
Ja, irgendwie. bei manchen Sachen kann man nicht mehr viel ergänzen und manches macht einen auch irgendwie nur noch sprachlos.
Jetzt wurde es nochmal sozusagen nochmal vorgeführt, Christian, wenn wir da nochmal so im durch, durch die Saison durchgehen. Weil danach, und das, ich habe ja, wollt ihr wissen, was ich getippt habe im Spiel gegen Dortmund?
Jetzt sind wir
gespannt. Du hast höher getippt, oder?
Nein, ich habe 0-4 getippt.
Nein.
Ja. Weil war das so klar, dass du dieses Spiel, so wie Dortmund dann auch, weißt du, also ist ja dieser, genau dieser Werdegang, ja, wenn du an die Truppe denkst, die da vor Weihnachten gegen uns gespielt hat, ja, die waren ja, auf allen Ebenen waren die tot, ja, so ungefähr. Die haben ein Riesenproblem gehabt, auch intern und so weiter und so fort. Und dann wechseln die den Trainer, ausgerechnet, ja, sage ich jetzt mal wieder die Reporterfloskel, ausgerechnet Nico Kovac, der hier auch kein Bein am Ende des Tages auf den Boden gekriegt hat und auch keinen Plan hatte, wie er aus dieser Mannschaft ja, das Potenzial rauskitzelt, was sie hat. Komischerweise in Dortmund funktioniert das oder hat das so funktioniert mit einer historischen Aufholjagd, dass sogar der Lars Ricken gesagt hat, das war eine der größten Trainerleistungen, die es in Dortmund je gegeben hat. Und da sage ich ganz ehrlich, what the fuck? Ja, der Trainer war doch bei uns vorher. Warum hat er denn diese überragende Trainerleistung nicht bei uns vollbringen können?
Wenn man ihn gefragt hat, hat er das.
Ja, ja, genau. Ja, immerhin gesehen, nee, da war immer nur Pech. Ne? Da war ja immer kein Glück, kein Spielglück, Pfostenlatte hast du nicht gesehen, der Rasen nicht richtig gewässert. Das war ja die Ära Kovac, vor allen Dingen in der zweiten Saison. So. Und da war mir vollkommen klar, das geht, da fährst du hin und wenn du da, und so ist es dann ja auch gewesen. Ja, ich glaube, nach einer Viertelstunde hätte es ja ausschalten können. Da war ja klar, dass das Ding in Sand gesetzt wird. So, auch keine, durch Arnold auch nicht dabei, kein Führungsspieler mehr auf dem Platz, der da in irgendeiner Form jetzt mal gegengehalten hätte. Und dann hast du dich da von den Matchers dieser Welt, ja, da einfach mal, austanzen lassen. Ja, und folgerichtig dann natürlich dann auch die Trainerentlassung, weil so kannst du dich natürlich nicht präsentieren. Ja, also das ist ja schon so ein Ding gewesen, wo ich sage, ja gut, also das kannst du jetzt nicht laufen lassen.
Nee, also es wirkte halt auch nicht, als würde da noch irgendein Impuls kommen können. Also es wurde ihm auch nicht leicht gemacht, auch aus der Etage über ihm, dieses ganze Rumgezitter und wir sprechen nach der Saison und da hätte man sich viel klarer committen können zu irgendwas, aber ab dem Zeitpunkt war klar, dass das nicht weitergeht, weil du machst dich ja nur noch lächerlich im Endeffekt, wenn du so
ja, du hast dich ja schon lächerlich gemacht.
Ja, oder so.
Hast ja wieder mal in Dortmund da die Reise abgeholt und ich habe ja auch ein paar Dortmunder Kumpels, einer arbeitet auch für den BVB, ja, der schenkt dir natürlich dann richtig einen ein hinterher. So, zum Glück waren wir da mit ordentlich Manpower vor Ort, weil sonst kriegst du da auch dann, ja, danke für die Punkte, viele Zuschauer habt ihr ja schon mal nicht mitgebracht. Das war diesmal zum Glück anders, ähnlich wie vorher schon gegen Leipzig im Pokal, wie auch schon gegen Bremen und so. Also da war eine gute Performance, ja, in Dortmund auch, daran hat es jetzt nicht gelegen. Aber das ist natürlich dann so ein Punkt, wo ich sage, ja, da kam, und das kann ich vielleicht einmal noch vorwegnehmen, war ja gestern auch Thema, Mannschaft hat nochmal sich ja, den Fans gezeigt, da am B-Move zum Saisonabschluss bei dieser Freibierparty. Und da hat ja Peter Christiansen auch gesagt, wir müssen den Fans viel mehr zurückgeben. So. Und ich ergänze gerne mit, ja, und das möglichst bald. Weil das ist nicht selbstverständlich, was da auf den Rängen läuft, insbesondere auswärts. Und wenn man diesen Schwung jetzt durch eine schlechte Leistung der Mannschaft oder auch weil es da im Verein insgesamt vielleicht nicht stimmt, wenn das uns quasi, uns da der Zahn wieder gezogen wird, das wäre echt schade, das wäre echt bitter. Deswegen, das muss echt verhindert werden. Und da muss die Mannschaft, wer auch immer da jetzt dann demnächst das Sagen hat oder wer auch mal auf dem Platz steht, müssen jetzt tatsächlich mal auch den Worten da mal Taten folgen lassen. Mhm.
Ja, hundertprozentig. Zumal ich auch dieses Jahr, das wollte ich auch eh nochmal betonen, die Auswärtsleistung der Fans, also ähnlich wie die der Mannschaft, wirklich stark fand. Zu Hause ist noch eine andere Geschichte, das hat mir auch sehr viel, sehr gut gefallen. Aber was auswärts los war, das war schon sehr, sehr stark und das war eine ganz ordentliche Performance, die sie da geleistet haben, wie halt die Mannschaft auch. Und ja, da haben viele, viele Fans viel, viel eingezahlt, dass man da hoffentlich dann zur neuen Saison den Aufwand belohnt bekommt, hoffentlich.
Ja, das ist es. Also auswärts waren wir in dieser Saison Champions League, Platz 4, 27 geholte Punkte. Ja, das ist, wenn wir nicht Platz 14 in der Heimtabelle gewesen wären. Ja, so. Das darf man nicht vergessen. Oder auch diese zwei Gesichter. Ja, in der Hinrunde warst du Siebter mit Kontakt, ich glaube, 3 Punkte auf Platz 4 Rückstand. Ja, und in der Rückrunde bist du mal geschmeidig 15. geworden mit 1 Punkt vor Heidenheim. Warst du Abstiegskandidat.
Spieltag hatten wir doch die Chance, Letzter in der Rückrundentabelle zu werden.
Ja, genau. Richtig. So, und das lässt halt auch schon tief blicken. Und diese Talfahrt, ja, das kann nicht sein, dass das nicht aufgefallen ist vorher. Also ich weiß nicht, an welchem Punkt, dafür bin ich nicht nah genug dran. Aber das einfach laufen zu lassen, das reinrutschen zu lassen, irgendwann hätte man frühzeitig, und die Gelegenheit hätte es das ein oder andere Mal durchaus gegeben, hätte man da ins Rad greifen müssen. Und nochmal so hat man auch aus meiner Sicht wieder mal, ich bin ja kein Freund, der nach Trainerentlassung ruft, das wisst ihr ja, auch die Nummer mit Kovac, war ja auch so, gesagt, nicht schon wieder einen Trainer tauschen, so ungefähr, aber in dem Moment, wo du wirklich denkst, so, du hast, unter Kovac hatten wir ja kaum Aussichten nach oben, aus meiner Sicht, aber jetzt hatten wir ja die Aussicht, immer nochmal oben ranzukommen. In dem Moment, wo das in Gefahr gerät, oder außer Reichweite ein Stück weit, in dem Moment hat einer, ich glaube nach Union Berlin, wäre so die Möglichkeit gewesen, wo du nochmal ins Rad hättest greifen müssen. Und sagen, pass mal auf, das war so eine blutleere Vorstellung und Kevin Behrens, der Mann mit der schönsten Frisur Deutschlands, haben wir ja gesehen am Samstag, der trifft aus 70 Zentimeter das Tor nicht. Ja, danach kriegen sie noch eine Flicken in der Kabine, spätestens dann hätte ich gesagt, pass mal auf, das war's jetzt. Ja, aber auch nur, wie gesagt, von dem, was kolportiert worden ist. Aber das sind so Punkte, wo ich sage, da hätte man was machen müssen. Und nicht diese Nummer, wir spielen jetzt hier tapfer bis zum Ende.
Ja, hundertprozentig. Ja. Union ist auch ein guter Punkt, weil das war wirklich, Union kam in so einer schlechten Verfassung nach Wolfsburg, dass mir klar war, dass wir das verlieren, um ehrlich zu sein.
Ja, das Hinspiel haben wir ja gewonnen. Das war ja in Berlin, das Spiel. Mhm. Das, was wir dann vergeigt haben, in Anführungsstrichen. Und das war ja das Ding, ich glaube auch, oder Hollerbach, ne? Die hatten eine Chance ungefähr, ja. Und die machen sie dann tatsächlich auch rein. Ja. Aber am Ende war es ja insgesamt auch kein gutes Spiel von uns. Muss man ja auch mal sagen. Wie ganz viele, selbst die Spiele, die wir auch gewonnen haben, das waren ja in den seltensten Fällen gute Spiele, die wir abgeliefert haben. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Grund, warum dieses Ziel im Sinne von, wir haben jetzt hier die Euphorie nicht entfacht, das war so einer der Gründe, gerade auch zu Hause. Ne? Und dann hinten raus hast du es wieder, und das ist auch wieder ein gutes Stichwort, hast du es wieder nicht gepackt, ja, gegen Hoffenheim das Ganze, obwohl du da alle Möglichkeiten wieder gehabt hast, ja, wo du ganz früh in Führung gehst, ja, mit dem Ding da, was Amura da vorlegt, 18 Sekunden, ja, mega, so, und dann machen die den Ausgleich, ja, vor der Pause noch, dann 9 Minuten vor Schluss gehst du in Führung, ja, gegen einen Abstiegskandidaten, ja, der bis dahin auch wenig gemacht hat, um am Spiel teilzunehmen. Und dann lässt du dir 3 Minuten später noch einen reinmurmeln. Meine lieben Freunde, das geht nicht. Also, dass du das dann nicht mal 9 Minuten nochmal über die Zeit bringst, da hat mir auch ein bisschen das Verständnis gefehlt am Ende des Tages. Ja? Und das Gladbach-Spiel, ja, das war dann die goldene Ananas, wo ich dann sage, ja, da ist man, glaube ich, nochmal, gerade auch in der zweiten Halbzeit, nochmal in sich gegangen, auch mit dem neuen, mit dem sehr ehrgeizigen U19-Coach, der ja dann zumindest nochmal, wurde ja von allen Seiten dann gesagt, nochmal Leben eingehaucht hat da. Und da, so hat man dann zugegebenermaßen gegen den auch noch töteren Gegner, ja, die hatten ja noch weniger Bock nach der Saison, die Gladbacher, dann nach das Ding 1-0 sehenswert und vernünftig und souverän, dann auch wenn es nur 1-0 war, dann nach Hause gespielt. So ein bisschen versöhnlich, glaube ich.
Ich glaube, das, das war ihnen am Ende auch sehr wichtig, da irgendwie nochmal ein allerletztes Zeichen zu setzen, Punkt runter zu machen unter diese Saison und dann, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht.
Wollen wir uns das Tor noch anhören? Malte und Gerald, das letzte Saisontor bei Wölfe Radio Arena Live. Das hören wir uns jetzt gleich nochmal an.
Der einen Seite vom Westen her im Schatten. Also von daher muss man auch mal aufpassen, wo die hinspielen. Amura hat den Ball auf links, geht jetzt Richtung Strafraum. Überläuft er auch schön.
Guter Mensch, Ball. Ist das Tor!
Sehr geiles Ding. Super.
Das gibt's für mich.
Außenrisspass von Amura, der sich außen durchsetzt mit einem guten Trick, wo er den Ball einfach durchlaufen lässt. Durch seine Beine, dann nutzt er seine Geschwindigkeit, geht über die Außenbahn durch, flankt den Ball in die Mitte mit seinem Außenriss. Lukas Metscher hält den Fuß rein und Tor, 1-0 für uns. Geiles Ding.
So macht man das. Ja, da ging es mal von uns sehr schnell und sehr präzise. Und solche Dinger macht Lukas halt eben auch. Er hat jetzt vielleicht ein paar Anläufe gebraucht.
Alle guten Dinge sind drei.
Also wirklich, wie Amura da den Gladbach überläuft.
Sehr stark.
Und dann wirklich Außenriss passt. Das musst du auch erstmal hinlegen. Also, wer uns gerade nur hört, schaut es euch heute Abend nochmal an. Wirklich Zunge schnalzen.
Ja, überragender Angriff, ganz ehrlich.
So, jetzt sehen wir es auch nochmal in der Bildwiederholung. Genau, er überläuft Leiner, flankt dann Reiner vom Strafraumeck Richtung 5-Meter-Raum. Und da ist dann Lukas Metscher, schiebt einfach mit dem rechten Fuß einfach rein, beziehungsweise halb hoch. Und bedankt sich natürlich direkt beim Passgeber. Und dann sehen wir auch Einblendungen hier beim Bildgeber von unseren Fans, die natürlich mitjubeln und ja, die Fahnen werden da geschwenkt. Und ein schönes Abschiedsgeschenk für unseren Fanbetreuer, ja. Micha.
Eine Sache, was mir die ganze Saison über aufgefallen ist und vielleicht auch dann Asche auf mein Haupt, weil ich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht genau recherchiert habe. Ich hatte den Eindruck, dass Peter Christiansen generell nach den Spielen, egal ob es jetzt gewonnen wurden oder verloren, sich recht rar gehalten hat, was so Pressestatements angeht. Also man hat sehr wenig gehört, wie er über viele Sachen während der Saison gedacht hat, wie es eben mit vielen Sachen geht und so weiter. Täuscht mich mein Eindruck oder ging es euch genauso?
Den Eindruck hatte ich auch. Ich hatte den Eindruck, dass er sich das alles mal genau angucken wollte bei seinem neuen Arbeitgeber, wie das da so läuft, wie es so passt. Als es dann eng wurde mit Hasenhüttl, ist er dann doch ein bisschen mehr nach vorne gegangen, auch immer noch nicht richtig laut, aber man hat doch ein bisschen mehr von ihm gesehen. Und jetzt gilt es zu gucken, wie es zur neuen Saison wird. Fährt er dem neuen Trainer mehr in die Paraden, bleibt er weiter im Hintergrund? Hat er jetzt alles so weit erobert und sich angeguckt, dass er sich mal traut, was zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich finde es auch gar nicht so schlimm, wenn mit Sebastian Schinzi-Lord sozusagen vorne jemand ist, der den Kopf hinhält und dahinter halt gearbeitet wird. Wenn man das, ich sag mal, vertrauensvoll miteinander macht, kann das ja funktionieren. Keine Ahnung. Mal gucken, wie es wird.
Ja, also ich glaube, man hat sich das schon relativ genau aufgeteilt. Ich glaube auch wegen der noch vorhandenen Sprachbarriere. Also Christiansen beantwortet ja immer noch ganz viele Sachen und das meiste auf Englisch. Ja, obwohl er alles auch auf Deutsch versteht, so wie man das weiß. Und das, was ich auch gehört habe, ist, der spricht schon viel, nur halt nicht nach außen. Also der ist schon, nach innen redet der auch ordentlich Klartext, so was das angeht. Und der ist auch mit Leib und Seele bei der Sache. Ja, nur, wir kennen ja das Geschäft, wenn du das nicht wahrnimmst, ja, dann wirst du da als häufig als untätig, ja, so als, also nur also als Schattenmann wahrgenommen werden, das ist schwierig. Obwohl du natürlich die, wenn die Arbeitsaufteilung ist, pass mal auf, Sebastian nach den Spielen stellt sich dahin und gibt die O-Töne bei DAZN oder bei Sky, ja, dann ist ja erstmal nichts gegen zu sagen. Das Problem ist, und da sind wir wieder bei der grundsätzlichen Ausrichtung für diesen Verein, dieser Verein braucht Orientierung. Dieser Verein braucht Führung, wo in welche Richtung das gehen soll. Das sind ja auch Indizien, wie jetzt ja auch die, ich sag mal jetzt vor allen Dingen der Staff, übrigens ja immer noch schon als Hasenhüttl noch da war, ja. Wir ändern den Staff, wir bauen da Sachen um. Da, ne? Diese, ich sag mal, Philosophieplaner, der da jetzt kommt und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, glaube ich, wo Christiansen auch gesagt hat oder gesehen hat, da müssen wir was ändern, da müssen wir grundsätzlich ran an diese Themen. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, jetzt ist Christiansen-Time. Ja? Wir erinnern uns, damals gekommen und hat etwas vorgefunden, was nicht er zu verantworten hatte, sondern was ja Hasenhüttl und Schinzelot vorgeplant hatten. Ja, das war ja nicht seine, größtenteils seine Mannschaft, sondern das, was da gewesen ist und das, was schon da angeschoben worden ist. So. Und das hat er sich jetzt alles angeguckt. Das war nicht sein Trainer, nach dem Motto. Kurioserweise ist es jetzt auch nicht sein Aufsichtsratsvorsitzender, der ihn ja geholt hat. Und Sebastian Rudolph aber ihm ja auch jetzt nochmal den Rücken gestärkt hat, von wegen, die beiden sitzen da voll und fest im Sattel. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, ob diese Reformen, die er intern da ja nicht nur angekündigt hat, sondern hoffentlich dann jetzt auch durchzieht, dass das zu einer Besserung in der Zukunft führen wird. Und das wird sehr, sehr interessant zu sehen. Also jetzt, die nächste Saison, das ist Christiansen-Time. Ich hätte es mir ein bisschen eher gewünscht und ich hätte mir auch ein bisschen mehr Präsenz gewünscht, also auch Sichtbarkeit. So, bei so Events wie jetzt bei der Fangeschichte mit dem gestern im Bemoved oder aber auch so Sachen wie Trikot Lounge und so weiter, wo ja auch ganz viele Fans eingeladen waren und mit dabei gewesen sind. Da ist der da. Da ist der ansprechbar, da kannst du dich mit dem unterhalten, da kannst du dich mit dem fotografieren lassen. Also der ist schon wesentlich nahbarer als mir ist doch alles scheißegal, Jörg Schmadtke. Ja, so. Und das ist ein Vorteil aus meiner Sicht. Aber wie gesagt, am Ende zählt auch das, was er dann jetzt auf die Trainerbank zaubert und was dann der Trainer mit der Mannschaft macht, damit wir wieder mehr rausholen als Platz 11. Weil das kann ja nicht ein anderes Ziel sein auf einmal.
Ja, 100%. Ja. Ich bin halt auch echt, was du sagst, diese ganzen Staff-Umstrukturierungen, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil er hat sich das jetzt lange angeguckt. Es macht wirklich den Eindruck, als hätte er einfach gesehen, das ist alles wahrscheinlich ein ganzes Stück eingefahren und ja, es macht keinen Unterschied, wer der Trainer ist, wenn doch alles immer gleich läuft, um da halt ein paar, ich sag mal, Wurzeln rauszureißen und nochmal ein paar Sachen umzuwerfen. Und da bin ich sehr gespannt und ich glaube, das tut dem Verein auch nur gut, wenn es mal wieder ein bisschen komplett neue Luft reinkommt und nicht einfach nur ein paar neue Spieler und ein neuer Trainer.
Ja, und wie gesagt, das passiert ja auch nicht nur auf dem Platz. Stichwort Verabschiedung von Spielern. Bin mal gespannt, wer dann noch geht, was mit den Leihspielern ist und so weiter und so fort. Das passiert ja auch abseits. Gibt ja auch Änderungen zum Beispiel in der Kommunikationsabteilung beim VfL. Da kommt ja mit Dirk Bort jemand direkt von VW, also direkt aus dem Umfeld von Sebastian Rudolph, der da jetzt auch die Geschicke übernehmen soll an der Spitze, weil man offensichtlich gesagt hat, auch da braucht es eine Frischzellenkur oder da braucht es nochmal eine Erweiterung. Und auch da, das sind so Zeichen, wir machen mal was anders, ja, oder wir versuchen es jetzt mal anders und vor allen Dingen, dass sich VW da ein Stück weit auch weiter engagiert und noch stärker engagiert, ja, also auch Sebastian Rudolph ist da ja auch sehr eng im Fankontakt, hört da sehr genau zu auch und ist da auch ansprechbar tatsächlich, also ich weiß jetzt nicht, ich glaube, der war so oft mit den Fans in Austausch, jetzt in dem einen Jahr, wie es Frank Witter in 8 Jahren gemacht hat, so ungefähr. Ja, das ist auch eine kleine Zeitenwende, was das angeht. Da gibt es auch sehr positive Resonanz auch aus der Fanszene, was das angeht, was die Ansprechbarkeit angeht und so weiter. Also das klingt alles schon mal gut, das nutzt uns nur alles nichts, wenn wir am Ende eher nach unten als nach oben gucken müssen in der Tabelle und mit 3 Heimsiegen nach Hause gehen, wo alle sagen, oh, gut, hätte ich mir auch sparen können und sich dann alle wundern, warum denn nur gegen Hoffenheim 13.000 Zuschauer da sind. Ja.
Es bleibt spannend, ich sag's immer wieder. Und vielleicht nützt diese Frischzellenkur in personeller Hinsicht ja wirklich etwas. Und es kann nur besser werden, würde ich mal behaupten.
Ja, ja. Hast du auch vollkommen recht, Christian. Und es gibt ja immer so, man sucht ja so nach Strohhalmen, jedenfalls mir geht das so nach Indizien, nach Anzeichen, so nach dem Motto. Und da kann ich, wie gesagt, nochmal, wer da gewesen ist, im Bemove bei dem Freibiertreffen, Freibierfest, das ist ja zurückzuführen, Bemove, die Röderns Unternehmensgruppe sind ja diejenigen, die nach jedem Heimtor 50 Euro Freibier spenden. So, und dann wird das nach der Saison auf den Kopf gehauen. Letzte Saison war das mit den Frauen. So, diesmal waren die Männer da, so nach dem Motto, und haben gemeinsam nach Gladbach jetzt den Saisonabschluss gemacht. So. Und da denkst du doch, also ich gucke jetzt mal auf andere Vereine, ja. So muss ich jetzt nicht zwingend ins ganz große Publikumsregal greifen, so Köln oder Hamburg in dem Sinne, ja, oder auch Schalke. Aber normalerweise würde alleine die Aussicht auf 3000 Liter Freibier, ja, würde dazu führen, dass an anderen Standorten da die Leute dir die Butze einrennen. So. Das war jetzt nicht der Fall, ja, war in der Zeitung ja auch zu lesen, 600 Leute da gewesen. Und ich kam dahin und dachte mir so, ja, gut, wo soll es jetzt auch herkommen? Ne? Es ist toll, dass da die Sonntagmorgen, war ja irgendwie, ging schon um 11 Uhr oder was los, dass dann Leute hinkommen, und war auch ein tolles, ich sag mal, so auch für Familien, für viele Kinder da gewesen und so weiter. Also jetzt nicht nur Saufi-Saufi-Saufomat, sondern tatsächlich eher so eine gelöste, lockere, wir wollen es nochmal ausklingen lassen Geschichte. Ja, den Tag vorher beim Samba-Zug ganz viele unterwegs gewesen und so weiter und so fort. So, und dann kam die Mannschaft dahin. Und das war versöhnlich, das war nett, das war freundlich, das war im Umgang gut, so ungefähr, aber halt in einem überschaubaren Rahmen. Und was ich sehr, sehr gut fand, und das muss ich auch an dieser Stelle nochmal erwähnen, war die Tatsache, dass die Mannschaft sich dann nicht quasi nur vorne auf so eine Art Bühne gestellt hat, und da hat der DJ zweimal immer nur du abgespielt und dann sind sie alle wieder weggefahren, sondern die haben sich quasi an den Aktionen beteiligt. Du konntest mit denen Basketball spielen, du konntest mit denen Billard spielen, du konntest mit denen Dart spielen, was ja in der Sportsbar da alles möglich ist. Maximilian Arnold hat Bratwurst gebraten, Yannick Gerhardt und Patrick Wimmer und Odogu haben Bier ausgeschenkt. So, und standen für jedes Autogramm und für jedes Selfie zur Verfügung. So weit über eine Stunde. Ja, anderthalb Stunden waren die, glaube ich, da. So, und jeder, der da war, hatte die Möglichkeit, da ins Gespräch zu kommen, ranzukommen, sich mit den Leuten auch tatsächlich zu unterhalten. Ja, ein Foto abzugreifen und so weiter. Wo gibt's denn das bei welchem Bundesligisten sonst? Da kommst du doch im Leben nicht ran. So, aber du musst dich dann halt auch nicht wundern, wenn du eine Saison spielst wie jetzt, ist, dass der Zuspruch genauso ist, wie er dann halt auch gewesen ist. Ja, und dass es in Wolfsburg auch nicht reicht, 3000 Liter Freibier aufzubieten und da kommt die Bundesligamannschaft. Das reicht nicht, sondern da muss mehr entstehen. Und ich hoffe, und so eine Aktion wie gestern ist da super geeignet für, führt dann dazu, dass die Leute, die dann da hingehen, ja, oder auch die Mannschaft, die dann da ist, merkt, wir müssen hier muss mehr investiert werden. Also insgesamt und nicht nur, wir sind da, das reicht, und Freibier gibt es auch noch, das reicht auch. Nee, so einfach ist es nicht, sondern die Leute wollen hier in Wolfsburg angezündet werden. Und das passiert hoffentlich in der kommenden Saison.
Du brauchst halt in gewisser Weise, ich nenne es jetzt mal Empathie, und du brauchst etwas im Service oder im Kundenservice sagt man gerne das Wort Bindung. Ja, du brauchst eine Bindung, und ich glaube, das trifft es hier auch sehr gut. Ja, da nützt so eine Aktion, ist richtig toll, und ich merke gerade mal wieder, was ich verpasst habe. Und aber du musst die Leute halt auch von dir und deiner Leistung überzeugen, und du musst halt auch, ja, was dafür tun. Ja, Empathie wächst halt nicht auf Bäumen und passiert nicht automatisch. Ja, das ist, da kannst du noch so ein netter Kerl sein, da muss halt ein bisschen mehr kommen. Ja, und darum.
Ja, aber wie gesagt, es war freundlich. Die da waren, hatten Bock. Ja, und dass überhaupt dieses Gefühl, also vor allen Dingen auch für die ganzen Kiddies und so weiter und so fort, das ist die Form von Bindung, ja, von der es mehr geben muss. So, und wo man ja auch gemerkt hat, bei der einen oder anderen Situation auch wenn die Mannschaft sich dann auch bedankt hat für den Support und so weiter, dann nehme ich jetzt den Trainer, den Ex-Trainer mal positiv mit rein, der in der Kurve auch war und sich bedankt hat und so weiter und so fort. Das sind halt die Sachen, das braucht es mehr, ja. Und da müssen wir hinkommen, dass das zu einer Selbstverständlichkeit ist und diese Symbiose, die sich da in zarten Pflänzchen andeutet, ja, dass das uns gemeinsam stark macht und gemeinsam dann auch am Ende erfolgreich. Aber ich würde gerne von euch nochmal wissen, das ist so eine typische Kategorie auch hier in so einem Rückblick, so nach dem Motto, welcher Spieler hat euch am positivsten, bleibt euch am positivsten dieser Saison in Erinnerung? Welcher ist ja sozusagen der Verlierer der Saison? Und welcher ist sozusagen auch die größte Überraschung, mit der ihr nicht gerechnet habt? Weiß nicht, wer mag anfangen?
Ich fange mal an, weil ich es zusammen habe. Der Spieler, mit dem ich am wenigsten gerechnet habe und der mich am positivsten überrascht hat, ist, glaube ich, Dennis Wawro. Der kam, als ich dachte, warum jetzt? Und hat wirklich abgeliefert. Der hat nicht nur gute Spiele gehabt, aber grundsolide da hinten für ein Appel und ein Ei im aktuellen Fußballgeschehen ist das sehr gut. Positiv allgemein würde ich Mo Amura nehmen, der hier angekommen ist und mit seiner Art und seiner Nervigkeit für die Gegenspieler, glaube ich, echt eine Bereicherung für den VfL ist. Und der Verlierer der Saison hat gerade eine neue Frisur und den Verein jetzt auch gerade oder beziehungsweise verlässt ihn jetzt in 14 Tagen oder so. Kevin Behrens, der diese Saison so ziemlich alles falsch gemacht hat, was man hätte falsch machen können.
Dem schließe ich mich an, was den Verlierer angeht. Was habt ihr eigentlich immer mit seiner Frisur? Ich habe keine Ahnung. Das könnt ihr mir, wenn die Aufnahme vorbei ist, nochmal erklären.
Er sieht aus wie Leroy Sané. Tatsächlich hat er so Rasterlocken jetzt, quasi gedrehte Rasterlocken auf dem Kopf tatsächlich.
Das macht es jetzt nicht sympathischer, aber gut, wir wollen jetzt hier kein Spielerbashing betreiben, um Gottes Willen. Gerade bei ihm, wobei er hat sich das Ei ja selber ins Nest gelegt, ne? Seien wir auch mal ehrlich. Also ja, also leider muss ich diesen besagten Spieler auch nennen. Sehr positiv überrascht war ich von Mo Amura, der ankam, der einer mit der laufstärksten oder schnellsten Spieler bei uns war, vor allem in der Hinrunde, wo ich immer wieder hier im Podcast gesagt habe, Leute, lasst euch das einfach mal auf der Zunge zergehen, dass ein Mensch 30 km/h läuft, so schnell wie ein Auto durchs Wohngebiet fährt. Ja, das ist der Wahnsinn. Und dann,
der kann sogar 37, also ja, ich glaube, ist seine Spitze.
Ich glaube auch. Ja, aber dann auch diese Galligkeit, den Leuten auf die Nerven zu gehen, damit aber auch am Ende dann Erfolg zu haben. Und ich möchte mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, hey, wäre er nicht gewesen, dann wäre so manch Spiel in dieser Saison anders für uns ausgegangen. Und von daher war das für mich schon eine Überraschung, weil wir haben ja oft schon Transfers erlebt, die groß angekündigt wurden und wo auch auf Fanseite dann sämtliche Daten rausgekramt wurden und Statistiken, wie toll der Spieler doch sei. Oder auch andersrum, du hast dann Spieler, die werden, bevor sie jemals einen Fuß aufs Spielfeld gesetzt haben, abgewertet noch und nöcher. Und was soll das nun werden? Den kennt doch keiner. Und am Ende sind das auch irgendwelche coolen Matchwinner und so weiter. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er bleibt und dass wir ihn auch in der nächsten Saison wieder so laufstark und spielstark erleben dürfen. In der Rückrunde hat es ja leider ein bisschen nachgelassen, aber wer weiß, woran das lag.
Ja, mach ich einmal rund die Geschichte. Also Amura ist, glaube ich, unstrittig. Ja, du kommst als Neuzugang dazu, hast keine Eingewöhnungsschwierigkeiten, sprichst kein Wort, übrigens immer noch nicht, hatte ich gestern auch das Vergnügen kurz, also kein Wort Deutsch, kein Wort Englisch, ein bisschen Französisch, ja, also wie er durch die Saison gekommen ist, auch innerhalb der Mannschaft, wahrscheinlich ging das nur mit Dolmetscher oder so, aber dann so, ich sag mal, dann zum Topscorer aufzusteigen und die Vorlage für Lukas Metscher war natürlich Sahne, ja, tatsächlich, also ein ganz oberstes Regal, würde mich nicht wundern, wenn da noch einer kommt und sagt, oh, die 50 Millionen, die zahle ich nochmal, das wäre natürlich sehr schade, deswegen also auch klar, Amura für mich der Gewinner. Am meisten überrascht hat mich Bence Dardai, tatsächlich, der ganz, ganz viele Spiele gemacht hat und trotz seines sehr, sehr jungen Alters da tatsächlich rüberkam wie ein alter Hase, Ich glaube, er kann dem Spiel noch ein bisschen mehr geben. Ja, er kann sich noch ein bisschen mehr zutrauen aus meiner Sicht. Aber das, was er gemacht hat, war mehr als solide in dem Zusammenhang. Und für, wie gesagt, für das junge Alter sehr bemerkenswert. Ja, und über Behrens haben wir jetzt schon genug gesprochen. Deswegen würde ich gerne noch mal so zwei sportliche, naja, Verlierer ist immer so ein bisschen hart gesagt, aber zwei, die wo ich mich auch schon gefragt habe, helfen die uns sportlich weiter? So, also Sebastian Bonneau ist zum Beispiel so einer, der ja auch sehr, sehr häufig auch zum Beispiel vorher gesetzt gewesen ist. Und auch ein Aster Franks, der den Vertrag extra nochmal verlängert hat, glaube ich. Ja, der ja auch da im Mittelfeld, wie gesagt, dann wurde er sogar dann Dardai vorgezogen in dem Zusammenhang. Also das scheint sportlich überhaupt gar keine Perspektive mehr zu haben. Und da kann man sich auch überlegen, ob man dann sich dann auch von diesen Spielern dann auch im Sommer trennt. Das wären so Punkte, wo man durchaus nochmal drüber nachdenken könnte.
Ich möchte auch noch ganz kurz Patrick Wimmer hervorheben, der auch, wie ich finde, eine wirklich gute Saison gespielt hat, der gefühlt jede Position einmal drauf hatte, der aus irgendeinem merkwürdigen Grund zwischenzeitlich auch auf der 9 gespielt hat, was halt echt ganz großer Käse ist. Aber wenn er nicht gerade da unterwegs war, hat das alles echt sehr, sehr gut funktioniert. Der hat, gerade wenn er so auf der 8 oder auf der 10 unterwegs war, die Gegenspieler auch richtig genervt und war laufstark, hat viel mit dem Ball gemacht. Es hat mir gut gefallen, ja. Und er hat echt den nächsten Schritt gemacht.
Ja, Wimsi, den nehme ich jetzt mal raus, weil Wimsi ist einer meiner Lieblingsspieler, da wäre ich parteiisch, ja, tatsächlich. Ich habe auch gestern, als er Bier ausgeschenkt hat, habe ich ihm nochmal einen Spruch gedrückt. Er hätte ja hier mehr Vorlagen serviert als die ganze Saison. Ja. Und tatsächlich hat er das dann auch mit Humor genommen. Also der ist halt auch vom Typ her einer, den ich hier gerne länger beim VfL Wolfsburg sehen würde. Also der ist, der tut dem ganzen Laden, glaube ich, gut. Als Aushängeschild und so weiter. Und der ist volksnah, der ist nahbar. Bei dem merkst du überhaupt gar nicht. Der lief gestern auch rum als Einziger mit einer Kappe. Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Ja, stand da drauf. Und da habe ich dann auch gesagt, na, musstest du die aufsetzen? Oder war zu einem, der vom VfL mit dabei war. Also, und musst du die aufsetzen hier so als Strafe oder was? Oder nee, der wollte das so. Der hat das Ding aufgesetzt. Der steht dazu, der hat da Bock. Ja, so ungefähr. Und das zeigt halt schon eine Menge, deswegen läuft bei mir Patrick Wimmer außerhalb der Wertung, weil ich ihn halt auch echt mag als Typ.
Ja, nee, also es gab schon ein paar wirklich auch positive Erscheinungen. Ich fand zum Beispiel auch, dass Kevin Paredes, der so eine beschissene Saison hatte mit so viel Pech, jetzt zum Ende nochmal so reingekommen ist und wirklich in den kurzen Einsatzzeiten gezeigt hat, wie wichtig der gewesen wäre über die Saison. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut, dass der jetzt wieder fit ist und hoffentlich zur neuen Saison dann voll angreifen kann. Cenan Pečinović kommt zurück, der also verhältnismäßig gute Saison in Düsseldorf gespielt hat, wenn man von den Verletzungen absieht. Also da ist ein bisschen was auf uns zukommt und jetzt prickelt's doch. Vorhin habe ich noch gesagt, bin froh, dass Pause ist. Jetzt haben wir mich heiß geredet.
Jetzt haben wir mich heiß geredet nach knapp anderthalb Stunden. Das gibt uns die Möglichkeit, über Wünsche zu reden. So zum Abschluss vielleicht. Ja, was wünscht ihr euch denn für die kommende Saison? Also welche Punkte, wo ihr sagt, so das muss, außer dass wir natürlich möglichst viele Spiele gewinnen wollen, das ist glaube ich klar, aber,
ja, aber das
kann ja jeder mal sagen.
Das Gewinnen funktioniert aber auch nur, wenn du als Fan auch wieder das Gefühl hast, dass da eine Einheit auf dem Platz steht. Das hat mir in dieser, aber auch schon in der letzten Saison streckenweise gefehlt, dass besser zusammengespielt wird, ja, dass irgendwie, manchmal hattest du das Gefühl, da stehen welche und manch einer weiß nicht so richtig, was er heute machen soll. Und natürlich, man hat immer mal, auch auf der Arbeit, seinen schlechten Tag, auch wenn man dafür bezahlt wird, aber ist halt so, wir sind nun mal Menschen. Und aber trotzdem würde ich mir wünschen, dass du mehr zeigst und mehr zu sehen bekommst, dass da wirklich Leute sind, die nicht nur einfach ihren Job machen, sondern für das, was sie da tun, brennen. Ja, ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster und sage, ich möchte Leute sehen, die auch wirklich für den VfL brennen und nicht nur, weil es ein Bundesligist ist oder weil es gutes Geld bringt oder was weiß ich. Leute, die sich mit uns als Stadt und als Verein identifizieren und sich hier wohlfühlen und auch wirklich guten Fußball präsentieren. Ich weiß, das sind sehr hochgegriffene Wünsche, aber ich glaube, es sind Wünsche, die halt auch viele Leute da draußen teilen und immer wieder äußern. Und ich spreche es jetzt einfach mal aus.
Ja, vor allen Dingen, weil das ja was ist, was eigentlich selbstverständlich sein soll. Wenn du guckst, wie sich auch Spieler in anderen Standorten, allen anderen Vereinen äußern, reden wir da ja eigentlich von Selbstverständlichkeiten. Bei uns ist das immer so, als ob man da irgendwen überreden muss zu. Ja, dabei sollte das ja eigentlich was Selbstverständliches sein. Wobei natürlich insbesondere bei anderen Vereinen da sicherlich auch Spieler sind, die da auch nicht ihr Rentendasein verbringen möchten. Ja, aber eigentlich, was du gesagt hast, das sind ja Sachen, die für also ein bisschen Grundvoraussetzungen letztendlich sind. Aber Dennis hat bestimmt auch noch Wünsche.
Ich hätte gern eine Mannschaft, die ich mag. Also die man sich anguckt, die mit dem Ball was anfangen kann, die Tore schießt, die vielleicht auch mal schöne Tore schießt, die auch einen defensiven Gegner bespielen kann. Und da bin ich zufrieden. Ich möchte tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Fluktuation haben. Ich habe keinen Bock, dass wir nächste Saison wieder 25 neue Spieler auf dem Platz haben, sondern dass da ein paar werden gehen, ein paar werden gehen wollen, ein paar werden gehen müssen, ein paar müssen dazukommen und ich glaube, dann ist das schon gut und dann, ja, ein stabiler Trainer und dann läuft das.
Ja, das ist auch einer natürlich von meinen Wünschen. Wie gesagt, ein Trainer, der Bock hat, in Wolfsburg zu sein überhaupt und der hier was entwickeln möchte. Und dann sind es relativ praktische Wünsche nach dem Motto, das ist, ich schiebe noch einen abstrakten vorweg, der mir gerade eingefallen ist, dass dieser Verein endlich eine Philosophie findet, ja, und das ist mir fast egal, welche mittlerweile, ja, eine Philosophie findet, nach dem Fußball gespielt werden soll. Und daran schließe ich an, meine Wünsche, zwei Sachen sind immer dann, wenn der VfL Wolfsburg erfolgreich gewesen ist, ja, passiert und vielleicht ist es eine Überlegung wert, da anzuknüpfen. Die erste ist, wir haben immer Erfolg gehabt mit einem ganz klaren Zehner. De Bruyne, ja, ein Marcelinho, ein Misimovic, ja. Wo du genau wusstest, das ist auch einer, der, und Lovo Meier könnte ja so ein Spieler sein, wo wir da eine Möglichkeit haben, mit einem Dreh- und Angelpunkt vielleicht zu agieren. Das ist das Erste und das Zweite. Wann war der VfL Wolfsburg erfolgreich? Wenn wir eine massivst fitte Mannschaft hatten, was sich insbesondere dann auch in den Laufleistungen niedergeschlagen hat. Ja, also vorletzter in der Gesamtlaufstatistik in dieser Saison und irgendwie Platz 12 oder was, was so Sprints und so weiter angeht. Ja, weil so Mannschaften wie vorne stehen, wie Leipzig, wie Leverkusen, wie Frankfurt, wie Bayern, ja, die sind sich nicht zu schade zu laufen, in Anführungsstrichen. Ja, und wie gesagt, Bayern hat auch die drittmeisten Kilometer absolviert als deutscher Meister in dieser Saison. Also das sollte uns eher Ansporn sein, dass wir nicht sagen, wir müssen nicht so viel laufen, weil wir eigentlich so gute Fußballer sind. Oder wir laufen nur dann, wenn es richtig ist. Ich glaube, in summa summarum müssen wir da mehr tun. Wir müssen mehr arbeiten tatsächlich. Die Leidenschaft haben wir schon angesprochen. Und ein bisschen mehr Fußball, hat Dennis gerade gesagt, aber auch die Arbeit, die muss sich da jetzt wiederfinden. Und das ist beim Fußball, weil es ein Laufspiel ist, vor allen Dingen auch immer zuerst die läuferische Leistung, meiner Meinung nach.
Ich habe noch einen kleinen Bonuswunsch. Letzte Saison wurde in der Winterpause in der Innenverteidigung Platz gemacht, damit die jungen Leute spielen können. David Odogu hat es jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Spiele gebracht. Ich würde mich freuen, wenn junge Spieler nicht nur gefördert, sondern auch eingesetzt werden.
Ja, auch eine Selbstverständlichkeit, die ja Peter Christiansen eigentlich angekündigt hat, was die Durchlässigkeit angeht. Auch daran wird man sich dann logischerweise perspektivisch auch nochmal messen lassen.
Das ist ja vor allem ein Punkt, leider nochmal Trainerkritik zu äußern, der mich anfangs sehr positiv gestimmt hat gegenüber Hasenhüttl, weil er ja eigentlich gesagt hat, dass er genau sowas ja auch möchte und dieser Ruf ihm ja auch vorauseilte und am Ende, ja, dass wieder mehr heiße Luft war. Natürlich, es gab einige Einsätze, aber es hätte definitiv mehr geben können. Und dementsprechend schließe ich mich auch diesem Wunsch an. Und ich würde auch mal sagen, es ist echt ein Herzenswunsch, weil wir haben gute Leute im Nachwuchs. Und warum diesen Nachwuchs nicht auch etwas mehr fördern und fordern? Also wo, wenn nicht in der Bundesliga, kannst du gute Spielerfahrungen sammeln?
Ja, gutes Schlusswort, würde ich sagen.
Wir sagen an dieser Stelle einmal ein herzliches Dankeschön an euch da draußen, dass ihr uns auch in dieser Saison die Treue gehalten habt, uns fleißig abonniert, zuhört, uns wie auch immer begleitet und euch quasi von uns begleiten lasst. Und wir versprechen euch, wir sind in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder für euch da. Ich lehne mich wieder mal weit aus dem Fenster, weil es hat noch keine Redaktionssitzung gegeben, wie es nächste Saison weitergeht, aber ich denke doch mal, es wird weitergehen.
War das jetzt eine Frage an mich, oder? Ja, also es gibt momentan noch keinen Grund zu sagen, wir machen das nicht, zumal ihr wisst doch, was nächste Saison ist. 10 Jahre Wölferadio. Also das, ich glaube, 13. Januar oder 16. Januar 2025, peinlich, dass ich das nicht weiß, aber im Januar 2026 haben wir 10 Jahre. So, insofern, das sollten wir doch wohl noch hinkriegen, oder nicht?
Ja, auf jeden
Fall. Auf jeden Fall. Dann,
ja, schließe ich mich an, Christian, an den Dank. Also hier als Alterspräsident, ja, sozusagen, gerade auch an euch beiden. Ohne euch hätte ich das nicht gewuppt gekriegt, diese Saison. Und insofern toll da, dass ich da auf eure Unterstützung zählen kann, dass wir das so kontinuierlich hingekriegt haben, ja, dass wir da entsprechend auch unsere Leute, unsere Zuhörer offensichtlich binden und begeistern konnten, sozusagen. Und ja, freuen uns natürlich drauf, wenn es in der kommenden Saison so weitergeht. Und ja, hoffe, dass ihr beide auch ein bisschen Spaß hattet.
Auf jeden Fall. Ein bisschen, ja, natürlich. Immer nur ein bisschen. Wir wollen es nicht übertreiben. Nein.
Eben. Sonst wird er großkotzig da drüben. Nein, ich kann von mir sagen, ich hatte echt viel Spaß. Es ist trotz dieser Saison mit diesen Ups und Downs hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt warm gesprochen. Für mich kann es gleich weitergehen.
Ja, gut. Ich bin jetzt leer gequatscht. Jetzt soll es reichen, so ungefähr.
Genau, wir sind jetzt auf 90 Minuten, sind noch fast rum. Ja, dann gehen wir auch nicht groß in die Verlängerung, sondern machen den Laden jetzt einfach dicht, pfeifen ab. Das war das letzte Spiel in dieser Saison. Wir hören uns wieder spätestens, wenn es an die erste Runde im DFB-Pokal geht. Und wenn ich diese Folge machen muss, ist mir auch egal. Auf jeden Fall habt eine schöne Zeit ohne Fußball. Irgendwie geht das auch vorbei. Macht Urlaub oder spielt selber Fußball oder keine Ahnung. Und überlegt euch vor allem mal eines, wollt ihr nicht auch mal hier zu Gast sein? Es muss kein perfekter Sprecher unter euch sein. Einfach ihr als Wölfe-Fan, egal woher ihr kommt, egal wer ihr seid hier alle herzlich willkommen, mit uns gemeinsam auf die vergangenen Spiele zu blicken, sie gemeinsam zu analysieren, zu kritisieren, wie auch immer. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann wisst ihr, wo ihr uns findet. Entweder über unsere Facebook-Seite, über Instagram. Ihr schreibt den Lenny direkt an. Es gibt so viele Wege, mit uns in Kontakt zu treten. Traut euch. Wir beißen nicht, auch nicht über die Internetleitung oder wie auch immer. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf euch.
Wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL.
Immer nur der Fall.